Sonntag, der 24. Donnerstag. Herzlichen Glückwunsch. So, mal keine Bundesliga. Länderspiel, Wochenende, Mittwoch, das 3:3 gegen die Türkei. Aber gestern gab es den ersten Sieg in der Nations League in Kiew gegen die Ukraine. Jogi Löw mit der momentan besten Elf am Start. Es gab trotzdem wieder ein Gegentor und es ist immer noch viel Sand im Getriebe. Was muss die Nationalmannschaft, was muss Jogi Löw machen, damit die Herzen der Fans wieder zurückkommen? Werden. Darüber müssen wir natürlich sprechen. So, und das Transferfenster ist seit Montag geschlossen. Die Bayern haben nochmal richtig zugeschlagen, zumindest quantitativ. Qualitativ stellt sich die Frage, reicht das, um das Triple zu verteidigen? Auch das werden wir ganz in Ruhe diskutieren. Und dann noch etwas Grundsätzliches, die Anforderungen an einen Fußballprofi. Wie haben sich die in den letzten Jahren verändert? Dazu haben wir einen echten Fachmann da. Er hat gerade seine Karriere beendet, hat 17 Jahre die Knochen hingehalten. Ich freue mich sehr auf Daniel Bayer.
Dankeschön.
Guten Morgen. Daniel, wie fühlt man sich so als Fußballrentner?
Es fühlt sich gut an, mal ein freies Wochenende mit der Familie zu haben. Das schon, ich genieße es gerade, die Zeit. Ja. Und jetzt darf ich heute mal hier sein.
Okay, dann schauen wir mal zurück in das Jahr 2003, 90. Minute, du erinnerst dich, ne? Das bist du nicht?
Ja.
Das ist Benny Laut. Das war, glaube ich, die letzte Minute, ne?
Ungefähr, ja, doch.
Den Sieg nach Hause bringen?
Genau.
Dein erstes Bundesligaspiel? Und verblüffend, diese Ähnlichkeit mit den Frisuren. Hattet ihr euch
hatten alle den gleichen Friseur damals.
Ja, es gab nur einen, oder wie?
Es gab nur einen in München, ja.
So, und noch nicht so lange her ist es, nämlich im Juni, dein letztes Spiel. Zu Hause gegen Hoffenheim, leider eine Niederlage. 83. Minute war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, erstmal hast du natürlich nicht gedacht, dass dein letzter Einsatz ist, ne? Im Nachhinein.
Ja, im Nachhinein kriegt man Gänsehaut, nee, zu dem Zeitpunkt war es natürlich nicht der Gedanke, dass es mein letztes Bundesligaspiel sein wird. Dass es irgendwann mal kommt, war klar. Aber ja, schön, diese Bilder zu sehen.
Okay, sprechen wir später noch drüber. Man darf auch sagen, dass du 36 mittlerweile bist. Ne? Das Absolut. Ist schon mal ein gutes, sehr gutes Fußballalter heutzutage an der Stelle. Wir haben natürlich auch mit deinem alten Kumpel gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr euch kennt, aber ewig. Zumindest hat Marcel Schäfer Folgendes zu eurer wilden Zeit gesagt.
Da gab es natürlich auch außerhalb des Platzes die ein oder andere Geschichte oder Anekdote, auf die ich jetzt aber vielleicht gar nicht näher eingehen sollte. Weil wenn man mit 15, 16 dann auch alleine in München ist, wie gesagt, die Jugendinternate gab es noch nicht. Und ja, wir sind natürlich auch Jungs und da hat man dann vielleicht auch mal die ein oder andere Flausen im Kopf und den ein oder anderen Streich gespielt. Das haben wir natürlich auch gemacht, das hat uns aber auch gut getan.
Schiebt er mir jetzt den schwarzen Peter zu, oder?
Nee, ich wollte jetzt fragen, wie die Flausen mit Vornamen hießen. Nina und Petra, oder?
So ungefähr wahrscheinlich.
Okay, also, alles Weitere natürlich dann später. Meine Gäste heute Morgen, er sieht nicht nur topfit aus, er ist auch topfit. Rainer Kalmund und Kalli, herzlich willkommen. Liebe Kollege von NTV und RTL, begleitet auch immer die Nationalmannschaft. Timo Latsch, Timo, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Unser Sport1-Chefreporter Florian Plettenberg. Plätti?
Guten Morgen.
Grüß dich. Und er ist Fußballinvestor und Fußballpodcaster. Premiere heute für ihn. Sven Schmidt, herzlich willkommen. Und Marcel Reif ist auch wieder da, unser Sport1-Experte. Marcello, grüße dich ganz herzlich. Und wie immer, auch da bleiben wir uns treu. Kleine Erfrischung, das Ganze wie immer alkoholfrei. So, und die Frau hat nur Schokoladenseiten, hat sie mir eben gesagt. Damit ist Laura dran. Laura, guten Morgen, grüß dich.
Ach, Thomas, wie kann ich das wieder gut machen am Sonntagmorgen? Wunderschönen guten Morgen zusammen.
Ja, gestern haben wir die deutsche Nationalmannschaft wieder auf dem Platz gesehen mit dem FC Bayern sozusagen. Die Spieler waren auch wieder mit dabei und es lief direkt wieder ein bisschen besser. Es gab zumindest mal wieder einen Sieg zu feiern. 2-1 stand es am Ende gegen die Ukraine. Zuvor gab es ja 3 Unentschieden, also das ja schon mal zumindest ein kleines positives Zeichen. Allerdings für die Bayern-Spieler geht Schlag auf Schlag weiter. Wir freuen uns schon auf Donnerstag. Live zu sehen übrigens bei Sport 1. Die erste Runde im DFB-Pokal wird ja nachgeholt. Nach dem Trippelsieg gab es ja ein bisschen Sonderurlaub sozusagen für den FC Bayern. Jetzt also der Gegner, der erste FC Düren. 19 Uhr melden wir uns aus der Allianz Arena. Also da können Sie sich schon mal in den Terminkalender eintragen und drauf freuen. Aber jetzt nochmal der Blick zurück auf die deutsche Nationalmannschaft. Also da gibt's eben richtig viel Kritik aktuell. Marcel, soll ich dir irgendwie helfen? Oder? Marcel ist die ganze Zeit im Quatsch. Das Problem ist, ich höre es die ganze Zeit auf dem Ohr. Aber es ist nicht schlimm, Marcel. Ja, vielleicht können wir die Frage gleich noch klären. Also, wo war ich? Kritik an der deutschen Nationalmannschaft. Die wird immer größer. Also am Bundestrainer, an der Mannschaft, an der Spielweise. Und deswegen auch die Frage der Woche. Zittersieg gegen die Ukraine. Ist die DFB-Auswahl noch eine Fußballmacht? Ja oder nein? 0137 9011 011. Die Telefonnummer wie immer. Bei Twitter können Sie mitmachen, bei Facebook mitdiskutieren. Also wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Zur neuen Doppelpass-Saison begrüßen wir auch einen neuen Podcast-Werbepartner, das Örtliche. Klar, wir alle kennen es, den Spruch aus der Werbung sowieso. Ja, ich gebe zu, normalerweise wird da gesungen, ich erspare euch den Gesang mal. Das Örtliche, ohne Ö fehlt dir was. Haben wir, glaube ich, alle schon gehört und fast alle von uns haben sich darüber auch schon informiert und uns wurde die Suche nach Dienstleistern und Co. wirklich sehr vereinfacht. Allerdings ist das alles jetzt noch viel leichter und noch viel schneller möglich. Und das weiß eben vielleicht noch nicht jeder da draußen. Und zwar geht das mit den Voice-Diensten von das Örtliche, sozusagen den Sprachassistenten. Und das ist ja eh mal total praktisch, muss ich zugeben. Man muss eben kein Handy mehr in die Hand nehmen, man muss sich nicht mehr an den PC zu Hause setzen. Nein, man kann ganz einfach mit den Sprachassistenten sprechen. Fragen stellen, wie lange ein Geschäft beispielsweise geöffnet ist. Geht auch mit Amazon Alexa. Alexa, frage das Örtliche nach Blumen und schon gibt Alexa dann eben die Antwort darauf, wo das nächste Blumengeschäft ist und wie lange es dann auch geöffnet hat. Natürlich gibt es auch noch weitere Voice-Dienste, Action für Google Assistant zum Beispiel oder auch Kapsel für Samsungs Bixby. Also unglaublich viele Möglichkeiten. Besser geht's ja eigentlich gar nicht. Und das eben dank der Voice-Dienste von das Örtliche. Ich würde vorschlagen, ihr probiert das Ganze mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Werbung Ende.
Laura, nimm's Marcel nicht übel. Er ist heute zum ersten Mal hier. Wo soll er das wissen? Ich meine an der Stelle. So, alles was den gestrigen Auftritt der Nationalmannschaft angeht, gibt es verschiedene Sichtweisen. Endlich mal wieder gewonnen, aber auch gab auch viele leichte Fehler und wieder ein Gegentor. Andererseits ist die Mannschaft 2020 noch ungeschlagen. So oder so, Fakt ist, viele Fragen bleiben offen.
Die Mannschaft. Hat es endlich Klick gemacht? Eher nicht. Ein Zittersieg gegen eine ukrainische Notelf. Souverän geht's ganz anders. Und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sich die Nationalelf gut entwickelt auf dem Weg Richtung EM. Bundestrainer Löw weht inzwischen ein kühler Herbstwind entgegen. Zumal er auch namhaft die Kritiker mit Ignoranz strafte. Nach dem Motto, lasst mich nur machen, ich alleine weiß, wie's geht. Das wirkte abgehoben, arrogant und passt so gar nicht zu den Darbietungen der Mannschaft. Dass die den WM-Triumph feiern durfte, ist schließlich 6 Jahre her. 4 Jahre später gab es ein Desaster und viele meinen, dass Löw froh sein könne, dass in diesem Jahr keine Europameisterschaft stattfand. Der Verband und seine Auswahl machen zunehmend eine schlechte Figur. Polizeiaufgebot vor der DFB-Zentrale nebst Steuerrazzia komplettieren das negative Gesamtbild. Selten war das Image von Fußballbund und Nationalmannschaft mieser. Kriegt Löw das wieder hin? Das Sportliche, für das er zuständig ist, hat er den richtigen Ansatz, damit es Klick macht? Oder anders gefragt, wann bereitet uns die Mannschaft endlich wieder Freude?
Marcel, siehst du irgendwo Land in Sicht, was die Freude angeht?
Ja, irgendwann geht's mal wieder um was und da wird abgefragt. Zum Glück unterhalten wir uns jetzt nicht über das Türkei-Spiel. Dazu habe ich einfach keine Lust, weil es da nichts gab, worüber man da streiten könnte. Gestern ging's, das Spiel musstest du gewinnen, sonst wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Ich fand, sie haben es über lange Strecken überlegen gespielt, ohne dass man jetzt auf den Stühlen stehen müsste. Aber das reicht erstmal. Aber das ist nichts, was einen wirklich tief bewegt. Also bewegen wird es mich, wenn es um irgendwas geht. Es geht in ein Turnier und jetzt, oder eine Qualifikation in letzter Minute. Da muss ich sehen, was eine Mannschaft kann. Jetzt.
Aber es gab ja früher auch schon Länderspiele, die haben trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht um WM.
Früher warst du Weltmeister und da hat alles Spaß und da hat jeder ist zum Lagerfeuer gepilgert. Heute hast du so viel Fußball, dass du irgendwann mal sagst, ich darf mir doch freundlicherweise etwas aussuchen, was mich interessiert. Das gestern gucke ich mir an, weil ich es beruflich machen sollte, aber nicht, weil ich nun dringend diesen Abend so verbringen möchte.
Wie siehst du die Nationalmannschaft momentan, Daniel?
Ja, ich sehe es ähnlich wie Marcel. Also ich kann generell mit dieser Nations League schon nicht so viel anfangen.
Mit dem Wettbewerb an sich.
Und wichtig war, denke ich, schon für die Stimmung auch in der Nationalmannschaft, dass gestern der Sieg eingefahren worden ist. Und trotzdem freue ich mich, wenn es um was geht, wie Marcel auch sagt. Also eine Qualifikation oder dann ein Turnier. Das ist das, was wir alle gerne schauen und wo wir dann auch alle wieder Fans sind, denke ich.
Aber ist es nicht brutal, Timo, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich nur eine Pflicht auch für die Spieler, ne? So kommt das ja manchmal rüber.
Die Frage war ja, was war der Auftrag gestern? Der Auftrag war auf jeden Fall endlich mal zu gewinnen und diese irrwitzige Serie von nicht gewonnenen Spielen in dieser Nations League zu beenden. Spaß und Freude hast du bei einem Länderspiel Anfang Oktober in Kiew nie. Und den hast du auch zu deiner Zeit, glaube ich, nicht gehabt. Ich glaube, dass man so sehr viel glorifiziert, wenn gesagt wird, früher war alles besser und früher haben wir in der Ukraine sind wir hingefahren und haben wir 5-0 irgendwie weggehauen. Ich erinnere mich an Länderspiele in Island und in Aserbaidschan und wo überall, wo man auch früher so gerade irgendwie über die Ziellinie gehüpft ist. Und von daher, letzten Endes, was Marcel sagt, ist das Entscheidende. Wie schneidet Deutschland bei den großen Turnieren ab? Und die Aufgabe von Joachim Löw ist, dass die Mannschaft im Juni und im Juli, wenn es dann drauf ankommt, richtig fit ist und dann liefert. Und diese Spiele muss man einfach irgendwie mitnehmen, irgendwie gewinnen. Und es gibt einen großen Unterschied zumindest zu den letzten Spielen. Gestern haben sie zwar eher, finde ich, bestenfalls durchschnittlich oder sogar schlecht gespielt, aber sie haben eben gewonnen. Und bei den letzten Spielen zuvor haben sie ordentlich gekickt, aber immer nur unentschieden gespielt. Und von daher würde ich sagen, Auftrag erfüllt. Mantel drüber und weitermachen.
Ordentlich gekickt, naja, ich weiß nicht, davor war auch nicht so dolle, ne, Kalli, oder?
Ja, ich glaube, du hast ja irgendwie so Gedächtnisstörungen, er ist ja gerade angesprochen worden, kannst du dich noch an deine Seite, an die glorreichen Zeiten erinnern, du Schlauberger, ne? Also ich muss dir ja mal sagen, ich fange jetzt nicht an, 1954, jetzt schon Sepp Herber gesagt, heute geht's um nichts, haben wir 8-3 verloren oder jetzt komme ich in die neueste Zukunft, dort du noch indirekt und direkt eine Rolle noch mitgespielt hast als Spieler. Oder? Stell dir doch mal vor, ich kann noch erinnern, hier in München, 5-1 gegen England haben wir verloren. Danach, gab es nochmal eine schöne Packung in Rumänien mit 5-1. Wisst ihr, trotzdem war? Wir wurden Vize-Weltmeister. Das war ein Freundschaftsspiel, das wurde getestet. Und ihr Schlauberger, die früher selber riesengroße Scheiße gespielt habt, in so Spielen auch sehr, sehr gut und sehr, sehr gut erfolgreich. Seid dann rummotzen.
Dann. Ich bin nicht gewohnt, dass ich schon nach 12 Minuten angeschrien werde hier in der Sendung.
Nee, ich muss wirklich sagen, hab das doch auch genossen, wo du hinter drin standst, wo wir Europameister in England geworden sind, wo die Mannschaft geschlossen mit dem Sommer, mit dir hinten. Das war da alles top und das haben wir dann auch gefeiert. Aber das will ich dabei nicht vergessen, dass wir tolle Nationalspiele hatten und auch Länderspiele, da hörst du auch zu. Aber mich tötet, wenn welche, die das selber erlebt haben, Höhen und Tiefen. Und bei den Tiefen sagen, das kann ich nicht verstehen. Da musst du nur noch sagen, pass auf, ich lasse dir mal einen Film ablaufen aus deinen negativen Zeiten. Da kannst du alles verstehen.
Ja, also du greifst ja nicht nur mich an, dann greifst du Lothar jetzt auch
an.
Nein,
da gelten zum Beispiel andere, auch der Lothar, Mensch, der Lothar, wir haben den doch bewundert, der wurde Weltfußballer, Kapitän, 1990. Aber gehen wir mal 10 Jahre weiter, da hätte er nochmal Europameisterschaft bei Erich Rebeck gespielt, da konntest du Lothar, der ja Dynamik, schnell, torgefährlich, alles war, da konntest du da auch schon die Schuhe neu besohlen beim Laufen. Verstehst du, das muss man doch ganz ehrlich so sehen. Das werfe ich dem Lothar nicht vor, ist ein super Journalist, was der heute macht, oder Experte. Es war unser 150 Länderspiele, den verehre ich. Aber muss auch sagen, Junge, soll ich schon nochmal den Film vorlaufen lassen?
von der WM Holland-Belgien. Oh wei, haben wir ja gespielt gewonnen. Weißt du das noch?
Ich lese jetzt erstmal vor, was Lothar gesagt hat. Ja, Freddy, was sagst du dazu? Die Leute vor dem Fernseher werden verarscht. Ne? Ist das so?
Soll ich vorlesen oder du?
Nee, ich habe ja nur einfach vorgelesen.
Ja, ich denke, die Kritik von Lothar Matthäus ist angebracht und ich glaube, er hat ausgesprochen, was derzeit viele denken, sich aber wenig trauen auszusprechen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man einfach noch eine sehr große Wertschätzung hat in Deutschland für Joachim Löw. Ich glaube, die ist auch gerechtfertigt. Aber was ist der Grundtenor seiner Kritik? Ich glaube, das ist die, dass er sagt, da spielen vielleicht Spieler, mit denen man sich derzeit nicht mehr identifizieren kann. Und da spielt ein Großteil derer, die in den Vereinen keine Rolle spielen. Und das ist etwas, was ich ihm zugestehe an Kritik. Da hat er absolut recht. Und ich glaube, wie wollen wir Anspruch haben, ja, um die EM mitzureden, darüber mitzureden, dass wir wieder oben angreifen, wenn wir eben mit Reservisten aus Bundesliga-Vereinen, ja, möglicherweise auch bei einem 3-3 gegen die Türkei spielen. Und das sind halt für mich Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Und ich glaube auch, und das ist etwas, glaube ich, was ich Löw vorwerfen muss, ich glaube, dass einzelne Nationalspieler zu einfach nominiert werden. Und ich glaube, dass da zu wenig Reihung ist. Also mir fehlt so dieses, ich muss jetzt unbedingt Leistung bringen, damit ich wieder berufen werde. Also Beispiel Julian Brandt, Beispiel Nico Schulz. Alles liebe nette Jungs, aber da kommt mir ein bisschen zu wenig, um dann wirklich zu rechtfertigen, dass ich wieder im Kreise der Nationalmannschaft dabei bin. Also da hat Matthäus derzeit absolut recht.
Also an der Stelle wirklich, da muss ich mal, jetzt frage ich mal ernsthaft, an dem Spiel gegen die Türkei, wir sind in Corona-Zeiten, wir hatten eine Sommerpause, die keine war. Ah, die Bayern haben, glaube ich, vor einem Monat irgendein Turnier in Lissabon gespielt und gewonnen. So, RB Leipzig war bis zum Halbfinale dabei. Du kannst in einem Spiel gegen die Türkei, wenn du die Bayern da laufen lässt, grenzt an Körperverletzung. Das kannst du nicht machen. Das heißt, die spielen nicht. So, jetzt geht's. Soll ich mich wirklich an Nico Schulz abarbeiten? Darüber hinaus, wir können sicher darüber reden, gibt es genug gute Abwehrspieler in Deutschland. Also wenn Nico Schulz nicht spielt, auch was wir sonst in der Abwehr haben, und das war gestern zum Beispiel auch zu sehen, ist, darüber können wir diskutieren. Was ist in der Ausbildung falsch gelaufen? Warum haben wir auf bestimmten Positionen nichts? Aber in dem Spiel gegen die Türkei, ich fürchte, das war alternativlos. Ich glaube, wir stecken mittlerweile mit dem Fußballgeschäft und dem Tempo und dem Aufwand, der betrieben werden muss, in einer Falle drin. Nationalmannschaften werden, glaube ich, nur noch bei Turnieren relevant sein. Dazwischen muss ein Bundestrainer gucken, wie er das sichtet, sollen sie Lehrgänge machen, aber das wäre eine Lösung. Wir müssten diesen Schwachsinn, der in der Zwischenzeit passiert, zwischen den Turnieren, abschaffen. Aus.
Aber Marcel, dann müssen wir das ja akzeptieren. Dann müssen wir das ja akzeptieren, alles.
Ne? Ansonsten musst du dich mit vielem zufrieden geben und musst sagen, ich muss mich daran nicht freuen. Niemand kann mich zwingen gegen die Tür. Also morgens stehen die in Kampfmontur, darüber können wir ja auch diskutieren, die Steuerbehörden vor der DFB-Zentrale. Am Abend gehst du ins leere Müngersdorfer Stadion und da geht's gegen eine ersatzgeschwächte türkische Mannschaft mit einer alternativlos deutschen B-Mannschaft. Mit Spielern, sag mir, wen er hätte sonst. Denn Lothar soll mir sagen, wen er statt Nico Schulz sonst hätte aufstellen sollen. Mir fällt auch keiner mehr ein. So, und da sollst du zu Hause sitzen mit nassen Händen und sagen, jetzt super, jetzt spielt die Nationalmannschaft.
Und vor allem, wenn denn Joachim Löw die Bayern-Spieler gebracht hätte und die von RB Leipzig, und dann wäre jemand umgeknickt und Kimmich und Goretzka würden monatelang ausfallen und vielleicht bei der EM fehlen, da hätte jeder gesagt, wie kann der bei so einem Spiel auch nur so jemanden bringen? Also ich finde letzten Endes, ist es weise von Löw so zu handeln.
Kann im Training aber auch passieren, ne? Davon mal abgesehen.
Aber die Wahrscheinlichkeit bei einem Spiel, bei einem Gegner, der auch sicherlich mit einer gewissen Motivation in so ein Spiel reingeht, weil für die Türken war es kein normales Spiel, die wollten natürlich schon in Köln, das hast du gesehen von der ganzen Körpersprache her. Ja, die haben Florian und ich, wir waren im Stadion, die haben sich angeschrien, die wollten da unbedingt was reißen. Ja. So, und dann sage ich doch mal lieber, ich lasse die Spieler, die ich in den nächsten Monaten dringend brauche, draußen bei so einem Turnier. Und da vielleicht sogar auch Respekt vor Joachim Löw, weil er könnte es auch einfach machen und könnte sagen, ich lasse die Besten spielen, dann haue ich die Türken 4-1 weg, hab Ruhe im Karton, keine Diskussion. Aber er denkt eher weitsichtig und sagt, Ergebnisse sind mir egal, weil meine Aufgabe, mein Auftrag ist die Europameisterschaft im Sommer. Und mir ist vollkommen egal, was jetzt irgendwer schreibt oder Lothar Matthäus sagt, und übrigens noch ein Satz dazu, gerade Lothar und auch Bastian Schweinsteiger gestern, die haben bei den Spielen doch meistens selbst gefehlt. Bastian Schweinsteiger hat selbst so gut wie überhaupt gar keinen Vorbereitungs- und Testspiel gemacht.
Also Lothar hat nie gefehlt. Bei 150 Länderspielen kannst du nicht viel gefehlt haben. Also sorry.
Aber bei den Spielen war er auch selten dabei.
Ich glaube, der Matthäus spielt ja die Aufmerksamkeitsökonomie ganz hervorragend. Ja, mit dem Zitat ist er bundesweit in der Presse. Das war das Ziel, das er da erreicht. Aber ich glaube, wir müssen alle aufpassen, dass wir die Vergangenheit auch nicht zu sehr glorifizieren. EM 2004 in Portugal, da würden jetzt hier alle Fußballjournalisten sagen, ja, schlechter geht's nicht mehr. Und wir hatten einfach eine tolle Phase. 2006 bis 2016. 6 Turniere in Folge im Halbfinale, mindestens. Dann der WM-Sieg.
Sehr gut.
Und Punkt 2. Die Entwertung der Länderspiele hat extrem viel damit zu tun, dass sich de facto ja halb Europa für die Europameisterschaft qualifiziert. Der Helmer 1992, 8 Vereine, dann 8 Mannschaften, 1996 mal 16.
Ja, aber seitdem jetzt, haben wir nie wieder die EM gewonnen. Also kann ich auch so anführen. Ne? Also,
ja, aber
obwohl wir heute angeblich nach eurem...
Aber die Qualifikationsspiele sind doch entwertet worden. Das ist so die Relevanz eines Qualifikationsspiels, wenn sich halb Europa für die EM qualifiziert.
Weil du am Ende immer irgendwie wieder reinkommst.
Korrekt.
Zur Not über Playoffs oder über ja irgendeinen anderen... Koeffizienten bist du dabei.
Ja. Ist ja auch sehr schwer, dem Publikum zu erklären, das Spiel ist jetzt wichtig. Da gibt's Testspiele, Nations League und dann nochmal der Dritte spielt nochmal da weiter. Und da hat der Herr Reif vollkommen recht. Zum Schluss zählt die EM und die WM. Punkt.
Ich möchte aber...
Ich kann im Gegensatz zu dir allen, die drei, die jetzt gesprochen haben, recht geben. Auch wenn du dann sagst, ja, da haben wir ja nie mehr gewonnen. Natürlich ist das doch schon mal eine Zahl. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 6 Mal im Halbfinale. Soll ich dir was sagen? 1990 war ich ja auch mit großer Begeisterung, war ich auch bei der Weltmeisterschaft und habe mich natürlich riesig gefreut über die Weltmeisterschaft. Nur eins, Viertelfinale gegen eine Unterzahl. Du kennst das noch alles, Marcel. In Mailand haben wir 1-0 gewonnen. Der Beckenbauer hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Halbfinale gegen mit Elfmeterschießen gewonnen. Und im Endspiel in Argentinien waren wir hoch überlegen, aber auch mit einem leicht umstrittenen Elfmeter. Rudi wurde brutal gefoult und Bremer hat ihn reingemacht. Haben wir gewonnen. Es gab gar keine in 3 Spielen, kein normales Feldtor. Wir sind Weltmeister geworden. Du musst dann in den anderen Jahren, auch wenn du Weltmeister wirst, Glück haben, auch wo wir dann, ich sage immer wir, obwohl ich nicht mitgespielt habe, auch in England Europameister wurden. War auch ein Elfmeterschießen hier in England. Das haben ja die Engländer, verlieren immer. Und er hat es doch eben klar gesagt. Du musst doch überlegen, ganz normal, Jan, dem Lothar seine Kritik an dem Spiel ist ja fußballfachlich in Ordnung. Nur, wie haben wir denn Mai angefangen zu spielen oder Ende Mai? Dann mussten einige Clubs, auch Bayern München, im August... Viertelfinale, Halbfinale, Champions League spielen. Jetzt geht der ganze Spaß wieder los, pass auf. Und jetzt geht doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht 3 Länderspiele hintereinander. Ich halte von dem Nation Cup ein Scheiß, das ist eine Witzveranstaltung. Interessiert mich nicht. Gestern hat mich lediglich interessiert gegen einen guten Gegner, dass wir einigermaßen gut spielen. Und der Nation Cup, da spielen wir nochmal in Ukraine, nochmal in Spanien, nochmal gegen die Schweiz in diesem Jahr, dann sind das für mich gute Vorbereitungsspiele, wo wir da in der Tabelle stehen. Der Nation Cup in so einem Wettbewerb, du musst vorstellen, in der Rückrunde, ja, haben wir bis zur Europameisterschaft 21 Bundesligaspiele, Champions League, DFB-Pokal. Also der DFB macht dann mal keine Länderspiele, ja, da kriegst du Kreislaufstörung, wenn die Spitzenspieler sind alle auf dem, so, da kannst du jetzt bei 3 Spielen, 3 Spiele in einer Woche, da sagst du, ach, warum sind die dann zu Hause geblieben von Bayern München? Der Marcel hat so eben gesagt, das ist doch klar, wenn du die alle einlädst und willst die Spieler, musst du doch bescheuert sein als Trainer. Musst du sagen, jetzt mache ich die Spieler ganz kaputt, die so eine Belastung hatte. Wie 5, 6 wichtige Spieler von Bayern München, von Leipzig, von Dortmund. Da musst also du so sagen, hallo, klappt das nicht mehr ganz
gut. Kalli, so wie du drauf bist, du hättest die 3 Spiele auf jeden Fall geschafft. In der Woche. Das ist klar. Wir haben ja eben auch... Timo hat Bastian Schweinsteiger angesprochen. Du kennst ihn ja auch ganz gut. Wir haben nochmal ein Zitat von ihm hier. Schau mal. In den letzten 19 Länderspielen wurden, glaube ich, 41 Spieler getestet. Das ist sehr viel. Da verstehe ich die Leute. Man kann sich nicht mal hundertprozentig mit dem DFB-Team identifizieren. Unterstützt du seine Meinung?
Ich denke, dass das Türkei-Spiel alternativlos war, dass Joachim Löw da natürlich nicht die Bayern-Spieler und die Leipzig-Spieler da in ins Spiel rein steckt, das denke ich normal. Ich verstehe aber auch auf der einen Seite als Fan die Aussage von Lothar zum Beispiel. Mir geht es auch so, dass viele Spieler in der Nationalmannschaft sind, die vielleicht da momentan nicht hingehören, weil es unbestritten, die haben eine super Qualität, aber für mich als Fan oder so bin ich groß geworden, spiele in der Nationalmannschaft diejenigen, die in der Bundesliga die beste Leistung bringen. Und wenn dann halt ein Spieler momentan nicht in seinem Verein spielt, dann kann er die beste Leistung nicht bringen, ist ja logisch. Und dann hat er zu dieser Zeit jetzt einfach nichts in der Nationalmannschaft verloren.
Daniel, dann kriegst du keine 7 Mann, dann pfeift der Schiri das nicht ja, an. Gut,
aber dann hole ich vielleicht Spieler aus der U21 hoch oder aus der U19. Wir reden ja von Umbruch, wo ich gleich nochmal gerne was zu sagen wollen würde. Aber ich bin auch bei Daniel.
Du sprichst die U21, von denen der eigene Trainer sagt, hoppala, das ist aber ganz schlecht im Moment.
Ich weiß, aber da sind immer noch 2, 3 Jungs dabei, die wirklich hochtalentiert sind. Ich denke da zum Beispiel an Dennis Geiger. Es gibt Absprachen, dass es da eben nicht hochgezogen wird, aber ich glaube schon, dass das eine Lösung
ist. Ich glaube, wir müssen nur, wenn wir uns heute darüber unterhalten, wirklich gucken, dass die Kritik an die richtigen Stellen geht, weil wir sonst so eine Gemengelage kriegen, die nicht okay ist. Was Lothar hätte mir sagen sollen, wen hätte er denn bitte aufgestellt, wenn nicht die? Punkt. Dann wäre ich einen Schritt weiter gewesen. Wenn es Löw nicht gelingt, aus den besten Spielern, die wir haben, wenn er die zur Verfügung hat, dann eine funktionierende Mannschaft zu machen, dann müssen wir ihn kritisieren. Was mir nicht gefallen hat, war in seiner Pressekonferenz, es ist mir völlig wurscht, was jemand sagt, ich bin da nur bei mir. Ja. Das ist ein Satz, den halte ich für angreifbar. Und der ist in der Gesamtdarstellung des DFB, und Jogi Löw spricht da als DFB-Repräsentant, das hilft im Moment nicht in der...
Er hat ja gestern ein bisschen revidiert.
Jemand gesagt hat, du pass auf, der Satz war nicht so lustig, denn den kriegst du richtig um die Ohren. Den hat er auch zu Recht um die Ohren gekriegt. Wir können uns unterhalten, müssen wir mit einer Fünferkette spielen mittlerweile, weil die Abwehr das sonst nicht hinkriegt, oder müssten wir es uns leisten, mit der Vierer offensiver zu spielen? Darüber können wir gern schreiben.
Das machen wir gleich. Guter Ansatz. Jogi Löw eben mit Kritik umgeht oder eben auch nicht. So einfach wegwischen ist vielleicht nicht so einfach. Basti hat übrigens auch gesagt, mit der Abwehr war er nicht ganz zufrieden. Da reden wir auch gleich rüber, warum es da hinten vielleicht doch ein bisschen wackelig sein könnte. Und das Image des DFB, ja, was ist damit passiert? Warum ist das mittlerweile so schlecht? Bis gleich. Check 24 Doppelpass. Weiter geht's mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und mit einer Aussage von Bastian Schweinsteiger, die wir uns auch nochmal anschauen. Die Besten sollten spielen, die besten Spieler, die es in Deutschland gibt. Du stehst leider davor, ja. Und da sehe ich Jerome Boateng auf einem sehr hohen Niveau. Daniel.
Hat er recht, natürlich. Schaut natürlich auch ein bisschen durch die Bayern-Brille, brauchen wir nicht reden, dass über Thomas Müller und Boateng viel gesprochen wurde.
Wie sieht die Augsburg-Brille aus?
Ich hätte vorhin Philipp Max ins Gespräch gebracht, mit links hinten zum Beispiel.
Ja, genau, gute Idee.
Aber es geht auch darum, was der Bundestrainer für Gedanken hat. Und er hat sich klar festgelegt, er will neue Hierarchie, er will es verjüngern und hat einen Schnitt gemacht. Und das muss man, finde ich, respektieren, akzeptieren und nicht jede Woche die Spieler dann auch wieder rausholen, auch wenn sie es natürlich verdient haben, weil sie einfach Top-Leistungen in den letzten Wochen gebracht haben und wahrscheinlich auch noch die Besten auf ihrer Position sind, aber das ist die Entscheidung vom Trainer. Und die müssen wir akzeptieren, oder, Thomas?
Nee, da musst du zahlen.
Muss ich zahlen, oder?
Aber akzeptieren müssen wir die auch. Marcel, du hast aber eben auch gesagt, die Abwehr, wenn ich Europameister werden möchte,
also ich fand,
fehlt vielleicht der ein oder andere Baustein.
Hier Schweinin von gestern recht geben, der hat für mich einen sehr sachlichen, ordentlichen Beitrag geleistet. Ja. Auch die Frage zu sagen, vielleicht muss man ein bisschen hinten die Gewichtung anders vornehmen aus der Abwehr, ein bisschen Kreativität mit reinbringen. Aber wenn man jetzt drüber spricht, über Angriff, dann bin ich gar nicht der Auffassung. Wir hatten gestern, ich rechne mal, es hat ja nur Draxler gespielt, und also von der ersten Besatzung, und Gündogan. Sané war nicht drin, der wird sicher
spielen. Wir haben die Aufstellung nochmal, guck.
Ja, sicher, hat Sané nicht gespielt. Mhm. Eingewechselt wurde Werner für 5 Minuten, Havertz für 5 Minuten, dann hat man nochmal einen jungen Spieler vielleicht. Muss man sehen, die Entwicklung jetzt in Lissabon, wie Waldschmidt, wie Reus. Also es gibt dann noch so 8, da hast du vorne für diesen Bereich 8, 9 Punkte. Was ich glaube, wenn man an den defensiven Bereich reingeht und er sagt, ich will nicht mit 4, ich will lieber nur mit 3, dann haben wir nur, wenn man jetzt guckt, Süle, Rüdiger, Ginter, die vielleicht auch Innenverteidigung spielen können. Ansonsten ist da dann nichts dabei. Wenn du da jetzt guckst, was machst du da, dann ist auch so eine Idee, ich hatte zwar mal im Sommer vor 2 Jahren selber gedacht, oder vor 1,5 Jahren, will der jetzt Mütze oder Sonnenbrillen oder Turnschuhe verkaufen, der Boateng, aber ich habe mit ihm mal lange gesprochen, auch hat Peter Hermann mir in diesem Jahr immer gesagt, er ist genauso gut wie Hummels, nur damals hat Nico sich für Hummels entschieden. Und da hat er dann auch gut gespielt. Und die Frage, ob man zu diesen 3 Richtung Europameisterschaft, hat jetzt der Schweini gesagt, vielleicht auch über einen nachdenken muss, der verabschiedet worden ist, das halte ich für die Defensive durchaus denkbar. Aber weil man nur im Moment in der Situation 3 Innenverteidiger
hat. Aber hätten wir hier gesessen und nach der WM 2018 diskutiert, hätten Sie wahrscheinlich das Gegenteil gesagt. Ich glaube, man muss als Trainer, hat man ja auch eine Managementaufgabe. Und immer muss man sagen, ich treffe eine Entscheidung und zu der stehe ich auch. Und jetzt das Ganze wieder, die Entscheidung von 2018 infolge der WM wieder in Frage zu stellen, ist natürlich gut für die Talkrunde hier, aber nicht sinnvoll.
Herr Schmidt,
aber
nicht alles in, wir haben gesagt, ist alles in Ordnung. Wir sprechen von einem Spieler aus der Abwehr. Wenn du bei einem großen Turnier hast, hast du mindestens 5 oder 6 Innenverteidiger mit Qualität dabei. Da kommt noch Emre Can, der auch ein bisschen da draußen spielen kann. Und sonst fehlt da eine. Da muss man noch sagen, ich habe da 2018 gesagt, jetzt stelle ich aber fest, die spielt wieder JP Bayern München auf höchstem Level, gewinnt die Champions League und wir haben hinten ein bisschen Probleme. Also verändern wir das hinten ein bisschen.
Also muss schon sein, das ist die große Schwachstelle hinten. Ja, also auch gestern bei dem Spiel, wenn du so vielleicht gegen Frankreich spielst, kriegst du wahrscheinlich 3 oder 4 Dinger. Nun ist die Ukraine auch nicht alleroberstes Regal und deswegen gab es eben nur ein Gegentor. Und Rüdiger, der im Moment nicht mal Stammspieler ist, ein Süle, der nach einer langen Verletzungspause auch erstmal wieder zurückfinden muss.
Tah ist noch dahinter.
Ginter ist sicherlich jetzt auch nicht unbedingt, dass du sagst, das ist der Abwehrmann, mit dem du Europameister wirst. Mhm. Aber ich glaube, für Joachim Löw ist erstmal diese Entscheidung Müller, Hummels, Boateng deshalb wichtig gewesen, weil er einfach eine andere Struktur nach dieser WM 2018 in der Mannschaft haben wollte und insbesondere auch ein anderes Gerüst mit Neuer, mit Kimmich, mit Kroos dann immer noch als einer der Alten, die irgendwo für ein bisschen ja Identität auch in der Mannschaft sorgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm wichtig ist, dass sich dieses Gerüst weiterbildet und dass er dann direkt vor dem Turnier vielleicht doch nochmal in sich geht und dann vielleicht sagt, er nimmt doch nochmal einen Boateng oder einen Hummels mit aufs Ticket und fährt vielleicht mit einem der beiden da doch noch zu einer Europameisterschaft.
Ich finde ja auch nicht, dass man deswegen ein Umfaller ist, ne? Wenn man eine Entscheidung vielleicht dann
revidiert. Am Ende ist in Fußball einem Fall zumindest ein bisschen anders als im Management, auch ein bisschen Tagesgeschäft. Und du musst schon auch gucken, wer ist gerade gut in Form und wer liefert gerade. Und Boateng und Hummels sind sicherlich auch in einer anderen Verfassung als beispielsweise vor einem Jahr.
Mhm. Also ich glaube, gerade habe ich mal gelernt, hinten werden die Gänse fett. Und bitte sehr. Und das ist doch keine religiöse Glaubensentscheidung, sondern der hat sich für etwas entschieden und für einen Weg, der aber am Ziel am Ende bewertet wird. Und wenn er bei seiner Entscheidung bleibt und das geht krachend schief, dann kriegt er das um die Ohren. Ganz einfach. Punkt. Und dann reden wir nicht jetzt, mal gucken. Aber mir war das auch zu apodiktisch, auch zu rigoros zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Wenn er gesagt hätte, Jungs, die Kommunikation war im Übrigen ein Desaster, so wie das abgelaufen ist, Absatz. Aber wenn er gesagt hätte, Jungs, passt auf, ich habe eine andere Idee, ich möchte andere Strukturen, andere Hierarchien schaffen, weil ich glaube, dass mir das den nächsten Titel bringt. Und nur darum kann es doch gehen. Der macht das doch nicht nur, weil ihm jetzt danach ist. So. Aber dennoch, wenn der Punkt kommt, wo ich sehe, ich brauche euch, vielleicht könntet ihr dann zur Verfügung stehen. Dann hätte ruhig Hummels oder einer sagen können, mit mir nicht mehr. Oder hätte sagen können, kann ich so akzeptieren. So hat das dauernd zur Wiedervorlage natürlich jetzt. Aber ich bin auch bei dir. Wir haben, unsere Probleme sind, oder die deutschen Nationalmannschaftsprobleme liegen von der Besetzung her. Also ob Boateng das Ganze jetzt retten würde. Gestern hat Schweinsteiger etwas gesagt. Der Groß und der Kimmich müssen viel zu viel nach hinten kommen, sich die Bälle holen. Weil von denen, die da spielen, sehe ich keinen, der dir das Spiel so eröffnet, wie du es heute im internationalen Spitzenfußball brauchen wirst.
Jetzt sind wir wieder da. Jetzt kannst du noch mal sagen, gerade, was du loswerden wolltest. Ja. Also das haben nur wir gehört, deswegen bitte noch mal.
Was der Marcel gesagt hat, ist doch etwas dran, wenn man sagt, Groß, bisschen defensiv, dann hast du auch noch Goretzka vielleicht an dieser Geschichte. Da kann man auch wieder, wenn Gündogan fit ist, ich will die jetzt nicht alle bewerten, aber Yogi hat ja schon mal 2014 Lahm, der dann im Mittelfeld sehr wichtig war, nachher doch noch mal wieder zurück, ob die Außenverteidigerposition gebracht, um dann noch ein bisschen Idee, Spielwitz und Tempo von hinten zu bringen, würde vielleicht Kimmich in seiner ganzen Darstellung, auch was er für die Mannschaft wert ist, vielleicht nicht unbedingt gefallen, aber es könnte unter Umständen bei der Besetzungssituation der Mannschaft nochmal gut tun. Dann kommst du über den Flügel mit einem erstklassigen Spieler, der das im defensiven Mittelfeld ist, der Weltklasse, aber rechts ist er auch Weltklasse. Und das könnte Mannschaft vielleicht an der Stelle durch diese Aufteilung der Position gut.
Ich finde den Ansatz von Florian ja super spannend. Der hat ja heute Nacht noch geschrieben, dass man vielleicht mit so einer Mannschaft, wo du ja offenbar die Schwierigkeiten eher in der Defensive hast, vielleicht mal von dieser Fünferkette, was ja de facto ist, da steht zwar immer Dreierkette, aber eigentlich ist es ja eine Fünferkette, weil du rechts und links eben auch mit Abwehrspielern
spielst. Alstenberg, Klostermann.
Dass du vielleicht mit einer Viererkette spielst und dann gerade gegen so einen Gegner wie die Ukraine. Wir haben offensiv gute Spieler, deutlich bessere Spieler als im Defensivbereich. Dass vielleicht sagst du, spielst mit einer Viererkette und bringst dann vielleicht noch einen eher offensiveren Part da rein und spielst dann mit einem 4-2-3-1, wie wir übrigens auch Weltmeister geworden sind.
Also ich finde auch, dass dieses System ist eines der grundlegenden Probleme, glaube ich, die wir haben. Es ist ein System gewesen, mit dem Jogi Löw eine quasi Revolution anstoßen wollte. Es hat nicht funktioniert und ich finde, dass dieses System ist nicht das passende System für die deutsche Nationalmannschaft. Wir haben uns darüber unterhalten, die Defensive ist nicht mit Weltklasse bestückt. Das ist momentan einfach ein Fakt. Ginge es nach Leistung, müsste ein Boateng wieder drinne sein, weil er ist momentan einer der besten deutschen Innenverteidiger. So, und man hat keine hohe Qualität in den Defensivreihen, entscheidet sich aber dafür, auf 5 Defensivleute zu setzen, was wir ja mit der Dreierkette de facto machen, anstatt auf 4 zu setzen, und haben aber einen Havertz noch auf der Bank. Ja, möglicherweise, das wird ein ganz großer Punkt auch bei der EM werden. Und wenn man das jetzt mal schaut, Jogi Löw hat jetzt seit diesem Umbruch, der ja ungefähr seit dem Nations League Abstieg eingeleitet wurde, 11 Spiele gemacht mit der Dreierkette, davon 4 Siege, darunter Weißrussland und Estland, 5 Unentschieden und 2 Niederlagen. Ich glaube, dass das auf jeden Fall etwas wäre, wo er drüber nachdenken muss. Ich glaube, auch wenn er tief in die Mannschaft reinhören würde, würden die ihm, glaube ich, ein anderes Feedback geben, weil das 4-2-3-1 ist das System, das kennt Toni Kroos, das kennen alle Bayern-Spieler. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, wo Jogi Löw auf jeden Fall noch ansetzen muss.
Dann lass uns doch endlich mal Jogi Löw mal hören nach dem Spiel gestern, was das Thema Kritik an seiner Person angeht.
Kritik äußern darf jeder, kann jeder machen. Klar, man reflektiert sich ja auch selber ständig und hinterfragt sich, okay, was hätte können besser laufen. Von daher stehe ich über den Dingen, darf jeder auch seine Kritik logischerweise äußern. Und das geht sich schon normal bei der Nationalmannschaft, dass es ja unterschiedliche Meinungen gibt über Systeme, über Taktiken, über Spieler, über Personalentscheidungen. Das ist ja, also, ich meine, das erlebe ich jetzt schon seit 16 Jahren. Für uns ist wichtig, dass wir uns selber ständig auch im Team hinterfragen, was können wir besser, wo können wir den Hebel ansetzen. Und ich habe gesagt, ich sehe das große Ganze und ich sehe einfach auch nicht ein einzelnes Testspiel immer nur, sondern ich sehe halt einfach auch einen Weg Richtung EM. Ich vertraue meinen Spielern, wenn sehr gute Spieler, wenn eine sehr gute Mannschaft, wenn sehr gute Ansätze und Anlagen. Wir wissen schon, was wir machen.
Marcel, was ist dein Eindruck? Ruht er in sich, wie man so schön sagt?
Und ja, geht ihm das wirklich nicht mehr so ganz so. Das leicht wäre ja auch, runter? Das wäre ja auch, das wäre Hybris. Also wenn du nach den Hervorbringungen und den Ergebnissen der nach der WM 2014 2018 gilt ja immer noch. Das ist ja passiert. Das können wir ja nicht wegreden. Das war, dass Jogi Löw dann weitermachen sollte, durfte, wollte, war diskutiert worden. Und ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, wenn ein WM-Weltmeistertrainer sagt, ich traue mir das zu, das Ganze nochmal umzudrehen, dass er einen Bonus hat. So. Und dennoch muss er jetzt liefern. Und zwar bei großen Turnieren. Ich finde, er ruht nicht mehr so ganz in sich. Und der Satz, dieser flapsige, es ist mir völlig wurscht, wer was sagt, da geht's dann doch um Lothar Matthäus. Das ist dann, Lothar sagt, nicht alles, was Lothar sagt, muss ja Gesetz sein. Nur wenn ein Rekordnationalspieler etwas sagt, dann auf die Art das wegzubügeln, das fand ich sehr daneben und das zeigt mir, das war nicht souverän.
Okay. Und da ist der Joachim Löw so ein bisschen durchgekommen, den wir erlebt haben im Vorfeld eben zur WM 2018, als er komplett beratungsresistent auf dieses Turnier zugesteuert ist und seine eigene Idee im Kopf hatte und sämtliche Entwicklungen im Weltfußball ausgeblendet hat und dann auf eine ja fast irrsinnige Art und Weise dann eben gescheitert ist. Ich glaube, das ist ihm im Nachgang auch bewusst geworden und ich glaube, dass er sich jetzt dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen öffnet. Aber von Lothar Matthäus wird er sich vermutlich trotzdem keine Tipps geben lassen.
Laura, was sagen denn die Fans zur Kritik am Bundestrainer und auch am DFB?
Ich glaube, das große Thema ist da auch die Identifikation, die verloren geht mit der deutschen Nationalmannschaft. Falls Sie Joachim Löw aber nochmal hören wollen, es gab natürlich noch mehr Reaktionen auf das Spiel gestern. Drücken Sie den gelben Knopf Ihrer Fernbedienung und dann sind Sie direkt bei den Aussagen vom Bundestrainer. Wir schauen erstmal aufs Voting. Ist die DFB-Auswahl noch eine Fußballmacht, haben wir Sie zu Hause gefragt. 86%, also ein sehr eindeutiges Ergebnis, sagen, nein, die deutsche Mannschaft zählt nicht mehr zur Weltspitze, zumindest was das Sportliche angeht. Und auch eben die Reaktion aus dem Netz bei Twitter sind sehr eindeutig. Wenn man mit 5 Abwehrspielern und ohne gelernten Stürmer gegen die B11 der Ukraine aufläuft, hält man sich selbst wohl nicht mehr für eine Fußballmacht. Oder auch hier bei Freundschaftsspielen oder Quali-Spielen ziehe ich eine Wurzelbehandlung vor. Also das will schon einiges bedeuten, glaube ich. Zumindest weiß das jeder, der beim Zahnarzt schon mal war. Ja, und hier, die Nationalelf war mir nie egaler als heute. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Aussage, die richtig wehtut. Also ich glaube, wenn eine Mannschaft dann wirklich egal ist, dann sieht es richtig schwierig aus.
Hatten aber gestern. Ich muss das wirklich schon mal sagen. Grundsätzlich, du wirst wieder sehen bei der Europameisterschaft zweistellige Millionenzahlen, mache ich jede Wette. Auch gestern Abend bei einem Jokenspiel, sage ich für mich, da in der Ukraine knapp 8 Millionen. Absoluter Rekord am Fernseher. Also die Aussagen, und ist es scheißegal, und 8 Millionen klicken ein, das beißt sich ja ein bisschen. Selbst in dieser Woche, das muss ich mir jetzt nicht angucken, da mit der B-Verdrehung und so, waren noch 5,6 oder 5,9. Das war von den 3 größten Sender in den 3-4 Tagen die zweithöchste Einschaltquote. Also mal schön. Das ist ja bei uns alle. Wir motzen. Ach, der Kommerz bei uns. Wir sind das einzigste große Fußballland, wo kein Investor einen Verein kaufen kann. Das einzigste. Und die Zuschauer kommen nicht mehr. Ja, wir hatten, als ihr gewonnen habt, wann war das? 96? Oder ja, 90, richtig, ich ja. Sag 90, okay, 96, in der Bundesliga. Zuschauerschnitt von 20.000, Weltmeister. 96, die Jungs haben die Europameisterschaft in England gewonnen. Hm. 26 oder 29.000.
Aber weißt du was?
Jetzt vor dem Lockdown hatten wir über 40.000 Zuschauer Bundesliga-Schnitt. Also die Quoten im Fernsehen stimmen. Wir hatten am ersten Spieltag 20,8 Millionen Zuschauer. Das sind Fakte, Zahlen. Und das spricht eine andere Sprache, als wenn jetzt welche tippen. Hm. Mich interessiert das nicht. Du hast trotzdem 20,8. Du hattest gestern, also zum ersten Bundesliga-Spiel.
Aber Herr Kalmund,
du hattest gestern trotzdem fast 8 Millionen.
Herr Kalmund, auch schon vor Corona waren die Zuschauerzahlen bei der Nationalmannschaft extrem schlecht. Da muss man auch mal sagen, 2-3 Punkte, ja, nach der WM 2014 war die Nationalmannschaft, sage ich mal, 5 Sterne plus. In der Zwischenzeit sind das irgendwie eher so ein 3-Sterne-Hotel. Die Preise, die der DFB verlangt, ist immer noch 5 Sterne. Und das merkt man ja schon. Und was hier gerade der Tweet gesagt hat, da ist ja auch auf Herrn Bierhoff eingegangen worden. Und natürlich muss man auch fragen, kann man das mit diesen Hashtags, ist das noch authentisch, dann zu sagen, die Mannschaft oder zur WM, das ist natürlich sehr gut in der Monetarisierung. Aber die Frage ist das noch glaubwürdig? Und ich glaube, wenn man es in der Kombination anschaut, muss der DFB sich auch unabhängig vom Sportlichen fragen, hat man das eventuell ein bisschen übertrieben.
Also ja, ich bin da wollen wir gleich noch drüber reden, auf jeden Fall. Kalli, übrigens, es gibt auch einen Tatort, der hat immer gute Quoten, lasse ich mir sagen. Inhaltlich ist er trotzdem nicht immer top. Also, ja, das wollte ich nur
als willst du mir die Quoten jetzt noch ausreden?
Ja, das muss, sind doch Fakten, die machen ich muss dir heute Kontra geben, das geht nicht anders. Also an der Stelle. So.
Was du sagst, war richtig.
Gleich noch über den Verband, über den DFB wollen wir natürlich auch noch sprechen. Da gibt es sicherlich auch noch einige Anmerkungen, warum das Image so gelitten hat. Und Daniel, dann kommen wir auch gleich zu dir. Wir haben wunderbare Bilder. Hörst du das Lied?
Gute Freunde.
Gute Freunde kann niemals trennen. Du weißt auch, wer das gesungen hat? Nee, du bist zu jung dafür, ne?
Kaiser.
Doch, weißt du. Also, kurze Pause. Wir haben noch die Bayern-Transfers und Sie können natürlich auch immer was gewinnen, wie jeden Sonntag. Diesmal 5.000 Euro und die PlayStation 5. Viel Glück und bis gleich. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Sven, du hast eben gesagt, der DFB ist nur noch ein 3-Sterne-Hotel.
Ich hab gesagt, dass die Leistung der Nationalmannschaft, die war 2014, da wollte jeder die Nationalmannschaft sehen.
Ja.
Aber jetzt nach 2018, nach diesen ganzen Spielen, die auch nicht die Relevanz haben, da ist die Qualität, ja, die B-Mannschaft da gegen die Türkei, bei den Ticketpreisen natürlich. Jetzt ohne Corona keine Zuschauer. Aber das passt nicht mehr.
Also Ticketpreise, Marcel. Was haben Sie noch alles falsch gemacht, der DFB?
Aber das können wir aber nicht Jogi alles anlassen.
Ich habe ja gesagt, der DFB. Ich habe nicht gesagt, der Bundestrainer, ne?
Ja, die in der Führung, die Dinge, wie sie rumgepurzelt sind. 2006 ist noch nicht aufgearbeitet. Viele, viele Dinge kommen zusammen. Und das war natürlich verheerend letzte Woche.
Letzte Woche.
Wobei, ich sage es nochmal, da geht es offenbar, ich bin kein Steuerfachmann, das möchte ich auch nicht werden. Ich glaube, oder was ich höre, ist, da geht es um Dinge, die schon länger miteinander diskutiert wurden, zwischen den Steuerbehörden und dem DFB. Und dann marschiert die Einsatzkräfte marschieren da an in schärfster Kampfmontur und Kameras sind aber alle schon da. Also das so. Das fand ich unverhältnismäßig, erlaube ich mir mal aus der Distanz so zu bewerten. Aber es ist natürlich verheerend in der Gesamtdarstellung. Das ist DFB vor der Zentrale. Und ich habe es vorhin gesagt, und am Abend fährst du dann zu Corona-Zeiten, dafür kann niemand was, das Stadion ist leer, zu einem Testländerspiel gegen eine B-Mannschaft der Türken mit einer eigenen B-Mannschaft. Das sind Dinge, die können dich nicht entspannt stimmen. Plus Wechsel, die ganzen Affären um Herrn Grindel, um den DFB-Präsidenten. Das sind viele Dinge, die zusammenkommen. Nur ich finde, die müssen wir halt sachlich und ernst jedes für sich bewerten und können nicht sagen, so Jogi Löw, das ändert ja an der Dreierkette nichts, an der Fünferkette, sondern da müssen wir schon ein bisschen Punkt für Punkt gehen.
Also Fritz Keller ist ja angetreten. Fritz Keller ist hier angetreten und hat gesagt, er will die Fenster aufreißen, er will alles hinterfragen, er will für Aufklärung sorgen. Hat dann jetzt etwas nebulös angekündigt, dass möglicherweise alles um die WM 2006 dann auch tatsächlich aufgedeckt wird, aufgeklärt wird. Und er muss jetzt in den nächsten Monaten liefern und muss schauen, dass er das, was er versprochen hat, dann eben auch einlösen kann. Ich bin mir relativ sicher, so wie ich zumindest Fritz Keller kennengelernt habe, dass er ein guter Mann ist, dass er absolut integer ist. Ob er jetzt allerdings der Richtige ist, um den DFB so komplett umzudrehen, von links nach rechts, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ist allerdings, muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich in so einem Gebilde eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Aber was ich auch finde, wenn du hast einmal im Monat hast du Halligalli. Wir als Nationalmannschaftsreporter, das fällt immer wieder auf, dass auf der letzten Länderspielreise war, gab es kein anderes Thema, als dass Havertz da war, Havertz wieder zu Chelsea abgereist ist. Es gab kein anderes Thema, als der Flug von Basel nach Stuttgart. Es geht nicht mehr um den Sport. Es geht wirklich nicht mehr darum, dass vor 2 Jahren in der Allianz Arena beschlossen wurde, wir wollen jetzt einen Umbruch einleiten, wir wollen ein Feuer entfachen, wir wollen in Fußball Deutschland dafür sorgen, dass das WM-Debakel, ja, sagen wir mal, in Vergessenheit gerät. Und da muss man wirklich konstatieren, das ist ja ausgeblieben. Keiner hat derzeit Feuer irgendwie in sich, wenn er die Nationalmannschaft betrachtet. So, und da muss man sich schon hinterfragen, warum ist das so, dass ausgerechnet immer in der Länderspielwoche etwas passiert?
Doch, Kalli hat das vorher noch.
Ja, ja, klar. Aber das ist schon sehr auffällig. Und da gehört nicht nur Jogi Löw dazu. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Der muss es am Ende auch ausbaden. Und die Laufwege mit Dreierkette, Viererkette haben nichts damit zu tun, dass ein Steuerrazzia stattfindet. Aber das ist alles etwas, was ablenkt, was stört. Und das merkt man auch in den Pressekonferenzen, in den Interviews. Es umgibt das Ganze so eine negative, so eine gestresste Hülle. Und ich glaube, das färbt ab. Und das muss man schnellstmöglich in den Griff bekommen.
Komm, dann lass uns doch jetzt mal über was Positives reden, oder? Über Daniel. Laura, bitte.
Ja, das ist definitiv etwas Positives. Wir haben uns schöne Zahlen mal herausgesucht, was eben nochmal unterstreicht, welche Karriere Daniel Bayer hingelegt hat. Also insgesamt 302 Bundesligaspiele hat er bestritten, 6 Tore geschossen. Allerdings muss man zur Verteidigung sagen, hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber oft auf der Sechserposition unterwegs gewesen, eher defensiv ausgerichtet gewesen. Also da ist das Toreschießen vielleicht auch nur Nebensachen. 24 Vorlagen gegeben, kein einziger Platzverweis. Auch nicht schlecht, muss man auch erstmal packen. Dann den Bundesliga-Aufstieg 2011 mit dem FC Augsburg hingelegt, dann Rekordspieler des FC Augsburg geworden und der älteste Bundesliga-Torschütze. Normalerweise spricht man immer über die Jungen, ne? Als Jüngster hat er das geschafft, aber man kann auch ruhig mal stolz sein, wenn man der Älteste ist, würde ich mal behaupten. Also das ist keine schlechte Karriere, die er hingelegt hat, und wir haben eben schon Marcel Schäfer gehört, die beiden gab es eigentlich nur im Doppelpack in der Vergangenheit. Also heute in der Regiebesprechung wurde gesagt, wenn man den einen Namen eingegeben hat in der Suchfunktion, kam gefühlt immer beide direkt, und deswegen wollen wir ihn auch nochmal hören. Einmal haben sie nämlich ihren Kumpel ordentlich überrascht.
In München hat er dann rechter Verteidiger gegen Franck Ribéry gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das war etwas, wo er mich extremst positiv überrascht hat. Bei all den Qualitäten, die er mitbringt, hätte ich nie erwartet, dass er in München gegen Franck Ribéry so eine tolle Partie abliefert.
Wie hast du das angestellt? Hast du ihn auf Französisch eingelullt oder was?
Du, der Felix war damals unser Trainer in Wolfsburg, und wir haben in München gespielt.
Okay. Na gut,
und
dann
schreibt alles klar. Die Aufstellung an die Tafel, fängt mit dem Torhüter an, und dann beim Rechtsverteidiger wollte er anfangen, und dann dreht er sich um und sagt: Bayer, kennst du Ribéry? Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, du spielst heute gegen ihn.
Mein Beruf, so hast du gesagt,
So bin ich quasi zu dem Spiel mal über Nacht quasi zum Rechtsverteidiger geworden. Ich habe das ganz ordentlich gemacht und durfte dann noch ein paar Mal hinten rechts spielen. Aber
Hast du öfter gespielt dann danach?
Bitte?
Öfter noch?
Öfters auf der Position?
Echt, ja? Okay, also ins kalte Wasser geworfen und hat funktioniert?
Ja, doch. Also klar, Ribéry, denke ich, weiß jeder, kann man nicht ausschalten. Wir haben auch verloren, aber es war ordentlich.
Es war nicht deine Schuld,
das habe ich verstanden
an der Stelle. So, eigentlich wollte Daniel noch ein Jahr für den FC Augsburg in der Bundesliga spielen, aber im Sommer wurde dann sein bis 2021 laufender Vertrag, wie heißt es schon mal so schön, im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Damit endete eine sehr erfolgreiche und vor allem ungewöhnlich lange Fußballerlaufbahn.
Wie lange dauerte die Profikarriere von Daniel Bayer? Richtig, 17 Jahre. Und wie alt sind Rainer, Bellingham und Wirtz? Richtig, auch 17 Jahre. Das bedeutet, sie könnten Bayers Söhne sein. Und Daniel Bayer hat sozusagen noch mit seinen Söhnen zusammen gespielt. Als Bayer im Sommer 2020 mit 36 aufhört, ist er der fünftälteste Spieler der Bundesliga, zusammen mit Hasebe allerdings der älteste Stammspieler. Ein Dino, wenn man so will, auf jeden Fall eine Augsburger Institution.
Vereinstreue, Identifikation, Wohlbefinden in der Region, das ist ein großes Thema bei uns, haben wir uns auch oft ausgetauscht.
Über 350 Pflichtspiele macht der Augsburger Rekordspieler für den FCA. Zuverlässig, fleißig, wenn auch nicht wirklich torgefährlich. 6 Bundesliga-Tore, also alle 3 Jahre 1.
Dani ist ja wirklich ein Stratege, technisch sehr versierter Spieler, der im zentralen Mittelfeld wirklich über Jahre hinweg Akzente gesetzt hat.
Sonst hätte er sich kaum so lange halten können. In einem Sport, der immer schneller wird, in dem Karrieren immer früher beginnen und dafür sehr viel früher enden. Wir fragen, wie viel Substanz kostet der heutige Hochgeschwindigkeitsfußball? Herr Bayer.
Die Frage geht direkt an dich, logischerweise.
Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir leichter getan, mit dem Training und zurechtzukommen als früher. Also heute ist es viel individueller, das Training natürlich. Es wird alles auf dich zugeschnitten. Jede Trainingseinheit wird aufgezeichnet und wird auch dementsprechend belastet. Früher sind wir alle quasi eine Stunde in den Wald gegangen Und der es geschafft hat, war gut. Der nicht, war weg.
Ich war eine halbe Stunde im Wald, so, ja, kann ich das so sagen. Eine Stunde hätte ich nie geschafft.
Aber dass es nicht wegzudiskutieren ist, dass es heute natürlich alles athletischer, schneller geworden ist, das ist klar. Also da muss man dann schon viel mit Auge und obwohl man faul gespielt hat, dann nochmal sagen, hier Ball gespielt. Da muss man hoffen, dass es dann
auch ja, du hast sofort gesagt, Ball gespielt, genau, hier, ja, muss man sagen. Aber was hat sich denn alles verändert? Also du hast gesagt, athletischer ist es geworden, schneller. Auch die Trainingssteuerung wahrscheinlich. Ne? Ist bei euch auch so, dass jeden Tag dann Blut abgenommen wird, die Blutwerte überprüft werden oder die Laktatwerte oder was auch immer?
Nee, aber es ist schon so, dass jedes Training aufgezeichnet wird. Also du weißt.
Was heißt aufgezeichnet? Gefilmt, richtig? Oder?
Gefilmt, aber auch von der Herzfrequenz, von den Sprints, von den Laufen, so, okay, der Intensität wird alles aufgezeichnet. Geändert hat sich natürlich auch das Umfeld, es ist alles größer geworden, es ist viel mehr Geld im Umlauf. Social Media ist ein großes Thema, Ernährung ist ein großes Thema. Also ich glaube, zu deiner Zeit früher, ich wusste nicht, ob das Wort vegan gab oder Vegetarier, wahrscheinlich eher weniger, oder?
Ich mache einen kurzen Sidestep. Weißt du, was es abends vorm Spiel gab, als ich in Bielefeld angefangen habe?
Schnitzel mit Pommes, oder?
Sehr gut. Ja. Nee, es gab ein Steak, Sauce Bernays, du weißt, die ist nicht fettig, ne? Überhaupt nicht. Es gab Kroketten oder Pommes, wie du sagst. Zum Nachtisch gab es noch ein Eis mit heißen Himbeeren und Schlagsahne.
Ja. Da kannst du,
dementsprechend sind wir auch am anderen Tag aufgetreten. Kalli nicht laufen. Kalli kennt das noch alles. Nein, aber das ist nicht.
Nee, da denke
also das Gesamte hat sich wirklich komplett verändert, auch die Medienarbeit und so.
Die Medienarbeit war immer da. Also ich glaube, früher schon ein Pressesprecher und den gibt es heute noch. Aber ich denke,
waren die damals schon so dominant auch?
Weiß ich nicht. Ich denke, dass sie viel mehr wissen wie früher wahrscheinlich. Und es ist halt einfach heutzutage, egal wo du hinkommst, jeder hat ein Handy, kann es filmen. Es ist halt schnell im Internet und es ist schnell offen, für jeden sehbar.
Das heißt, du musst ja noch mehr aufpassen. Wie ist es mental so? Nicht nur körperlich. Ich meine, körperlich, du siehst ja noch topfit aus. Du könntest wahrscheinlich auch noch spielen, gehe ich mal von aus, logischerweise.
Mental, ich denke, da.
Aber wie sieht's da aus?
Ich denke, dass jeder Spieler sich da auch nicht reinschauen lässt in seine Karten. Also ich denke, jeder spielt da so auch ein bisschen eine Rolle. Es wird jetzt keiner zugeben, er fühlt sich heute nicht gut und ihm ist alles zu viel und der Druck ist nicht, ist er nicht gewachsen.
Wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe auch teilweise.
Hast du auch Spiele gemacht, wo du zum Beispiel eine Erkältung hattest oder
irgendwie sowas? Ja, klar. Also das gehört dazu. Also ich war oft krank eigentlich und habe trotzdem gespielt oder mir ging's nicht gut oder ich habe vielleicht den Druck heute besonders groß empfunden und das zeigst du natürlich dann keinem und lässt es auch nicht ran und du musst es durchziehen, du musst performen und dann wird natürlich bewertet, was für eine Leistung bringst du am Wochenende und dann wird gesagt, ja gut oder schlecht und weiter geht's.
André Schürrle sagt jetzt, Marcel, 29, ich mag nicht mehr. Nachvollziehbar?
Musst du doch nachvollziehen können. Jeder Mensch, das ist eine Banalität, sage ich auch gerne. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat eine andere Stressresistenz. Jeder hat eine, wenn du in den heutigen Profifußball reingehst, weißt du, das wird auf dich zukommen. Das ist mehr als ordentlich bezahlt. Du hast eine Öffentlichkeit. Das kann dir gut tun, das kann dir aber auch irgendwann mal zu viel sein. Insofern, wenn Schürrle sagt, am Ende haben wir von ihm eigentlich nur noch im Kopf, der hat so auf den Verein gewechselt, der hat immer hat's Geld gekostet. Ich erinnere mich aber an Spiele noch, wo der wunderbaren Fußball gespielt hat bei Mainz 05. Und dann sind Entscheidungen falsch gelaufen. Insofern, du kannst keine Blaupause draufsetzen. Du kannst nicht sagen, das war es bei Schürrle, warum der jetzt aufhört. Marcel Janssen hat aufgehört, auch ähnlich.
Ja, richtig.
Und ich glaube nicht, dass das stimmt, was Rudi Völler gesagt hat. Der hat den Fußball nie geliebt, sondern er liebt ihn jetzt nicht mehr genug. Also wir haben vorhin doch über die Belastung gesprochen. Jetzt nehmen wir die Bayern. Die haben vor fünf Wochen in Lissabon das Triple geholt. Danach noch Quintuple, Quadruple, ist ja wurscht. Aber das Triple, das ist doch etwas Historisches. So, Spieler, die das schaffen nicht viele. So, das möchtest du doch als normaler Mensch, auch als Profi, da ist ja auch noch ein normaler Mensch drin. Du möchtest das doch irgendwie ein bisschen feiern. Es gibt keine Pause, das geht zwei Wochen, danach geht's wieder los. Und dann zack, sitzt du im Bus und kommst in Hoffenheim an.
Und dann guckst du dir das Programm jetzt an hier.
So.
Ne? Dann wird der doch ganz anders.
Diese 4-1 und alle sagen, boah, die Bayern wurden blamiert von Hoffenheim. Das ist irgendwann, glaube ich, ist Tilt, gar nicht der Körper. Alle drei Teile. Es gibt Spieler, die habe ich mir oft genug sagen lassen, wir spielen lieber, als dass ich mit Felix Magath den Berg rauflaufe die Woche fünfmal. Aber mental, psychisch, Druck, irgendwo ist eine Grenze, glaube ich, da kannst du noch so gut sein und noch so viel können und versuchen, das zu überspielen. Selbst solchen Spielern gelingt es dann.
Ist das zu bewerkstelligen, wenn du das Programm mal anschaust? Das
sind ja ist doch absurd. Wie Marcel eigentlich sagt, ja eigentlich nicht. Ne? Auch gerade vom mentalen Aspekt her, obwohl ich echt sagen muss, wenn es jemand schafft, dann sind es halt wirklich die Bayern. Was sie mir einen Eindruck vermitteln als Zuschauer, es ist wirklich unglaublich. Und trotzdem werden sie auch an ihre Grenzen stoßen. Das ist, denke ich, ganz menschlich, ganz normal.
Und sie werden die B-Mannschaft stellen gegen Düren. Und wir werden hier sitzen und werden sagen, das ist eine Frechheit, dass sie mit der B-Mannschaft antreten. Zum Glück gibt es im Moment, wenn eine Corona irgendwas Gutes hat, um Gottes Willen, also bei Bayern dass kommt keine Zuschauer da sind. Wenn jetzt noch Zuschauer da sind und die sagen, wir zahlen so und so viel und ihr kommt mit der B-Mannschaft gegen Düren.
Antwort, die Bayern-Spieler was kommen denn am 14.10. zurück von ihren Nationalmannschaften. Ne? Und die deutschen Nationalspieler spielen am 13.10. eigentlich noch in Köln gegen die Schweiz. Also,
und er will die Bayern spielen lassen. Und zwei Tage später spielst du Pokal. Irgendwo, das ist Irrsinn. Das müssen wir ganz einfach, wenn du dir das anguckst, das ist Irrsinn.
Das ist für die Gesundheit so auch nicht unbedingt
auf Dauer nicht funktioniert.
Träglich, ne?
Bevor jetzt aber meine Frau hat mir ja eben eine Mail geschickt, die hat gesagt, du bist hier auf Streit raus, wäre friedlich. Ich werde jetzt ein bisschen friedlicher werden. Aber ich habe dir eben schon oder hier eben schon gesagt, dass wir jetzt auch ab Mitte Oktober bis kurz vor Weihnachten finden statt. Wir haben jetzt erst 3 Bundesligaspiele, es werden 10 Bundesligaspiele stattfinden. Alle, die die Nationalmannschaft besetzen, spielen eine Champions League. 6 Gruppenspiele der Champions League, muss man einfach sagen. Da gibt es noch das ein oder andere Pokalspiel dazu und dann gibt es noch 3 Länderspiele danach. Nochmal Ukraine, dann gibt es die Tschechen nochmal und nochmal Spanien. Das heißt, dass in den 2 Monaten bis Weihnachten, also bis kurz vor Heiligabend, 20 Pflichtspiele stattfinden. Da musst du rotieren, da musst du auch als Trainer rotieren. Und wenn du dann guckst, was passiert bis zur Europameisterschaft, dann ist natürlich auch ein Thema Corona, dass du im August nicht schon Sommerpause hattest und mit der Saison anfängst, du warst noch in der Champions League. Du fängst im neuen Jahr an, du musst jetzt, ja, da hast du 13 Spiele, da musst du 21 Bundesliga spielen. Dann spielen die anderen Vereine noch Champions League, Euroleague, Länderspiele gibt's nicht mehr und Pokalspiele. Also du kommst locker nochmal Richtung 25, 30 Spiele in dem neuen Jahr. Und dann musst du auch irgendwie, nicht nur, was der Marcel sagt, nicht nur körperliche Regeneration, auch von der Birne, von den Reisen, von dem Stress. Das ist ja nur ein kleiner Klatsch von dem, was ich dir jetzt gesagt habe. Und das muss man dann schon berücksichtigen.
Lass Daniel mal fragen, was kann man denn machen, wenn man dieses Programm sich ansieht, diese Belastung? Sich mal eine Verletzung nehmen auf gut Deutsch? Oder einfach mal sagen, es geht nicht? Oder ist es dann wieder eine Schwäche, wenn man das gegenüber dem Trainer dann sagt?
Ich denke, als Spieler willst du ja auch jedes Spiel spielen. Es gilt wirklich daran, dass der Trainer die richtige Mischung findet, rotiert. Und es muss ja gespielt werden, es geht weiter. Die Frage für mich ist nur, wir hatten jetzt in der zweiten Liga, glaube ich, einen Fall mit Aue gegen Hamburg, wo das Corona-bedingt ja abgesagt ist. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Zukunft öfters ein Spiel geben wird, was vielleicht nochmal abgesagt werden muss. Und das dann alles unterzubringen, das wird alles sportlich. Aber jetzt das Programm an sich schon ist unglaublich. Jeder weiß, es ist eine außergewöhnliche Situation. Und von daher dürfen wir, denke ich, auch nicht da so scharf drauf schauen und so kritisch sein.
Wäre es für dich eine Alternative gewesen, nochmal ins Ausland zu gehen? Du warst jetzt lange Zeit in Augsburg. Wie der Kumpel Bastian Schweinsteiger, der hat ja nochmal England mitgenommen, war in den USA. So fit wie du bist, wäre das ja vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Oder hast du einfach irgendwie keinen Bock mehr auf
Fußball? Nein, das war schon die Frage, die ich mir danach natürlich gestellt habe. Aber ich habe auch eine Frau, 2 Kinder, die zur Schule gehen. Die reißt man mal nicht einfach so raus, nur dass der Papa vielleicht nochmal ein Jahr Spaß hat, um Fußball zu spielen. Da geht es dann schon auch um die ganze Familie. Und ich muss auch ehrlich sagen, in der Corona-Phase war es einfach auch wahnsinnig schwer, da jetzt irgendwie nochmal im Ausland das Richtige zu finden, worauf ich auch Lust gehabt hätte. Also das bin ich dann auch nicht weiter angegangen, weil ich dann auch relativ schnell für mich entschieden habe. Ich hatte eine schöne Zeit, ich bin auch in einem Alter, das passt.
Aber du hättest ja auch sagen können, ich mache das ja noch. Warum hast du den Vertrag dann aufgelöst eigentlich?
Ja, es wurde mir schon, denke ich, eindeutig gesagt, dass es schwer werden wird. Ich denke, dann ist es auch gut und ist auch eine legitime.
Was heißt denn schwierig? Gar nicht mehr im Kader sein oder
weiß ich nicht.
Selten spielen?
Da gibt's ja, selten spielen, dass ich nicht mehr diese Rolle spiele, die ich in den letzten Jahren hatte. Das war mir ja klar, dass es das irgendwann mal kommt. Ich habe, denke ich, in den letzten 9 Jahren so gut wie jede Woche gespielt und von daher, es ist alles wirklich gut, wie es ist und ich schaue stolz und glücklich auf die Zeit zurück und das ist das Wichtigste.
Also hat der Trainer zu dir gesagt, du kriegst weniger Einsätze oder fast keine?
Ja, er hat gesagt, das wird schwer nächstes Jahr für mich. Und von
das
daher.
Das hat den Ausschlag gegeben.
Ja, denke auch, schon.
Okay. Wünscht man sich nicht einen schöneren Abschied? Du wusstest ja nicht, dass es dein letztes Spiel ist. Wir haben am Anfang der Sendung ja mal kurz.
Ja, man macht sich ja schon seine Gedanken, aber ich denke, im Nachhinein war es sogar das Beste für mich, dass es eigentlich so schnell überraschend eingetreten ist. Man
also
hatte gar
so,
nicht
so,
viel Zeit.
So wie mit Ribéry das Ganze war auch überraschend.
Genau, man hatte gar nicht viel Zeit, groß drüber nachzudenken. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Corona-Lage hat mir den Abschied auch leichter gemacht, weil es jetzt nicht den allergrößten Spaß gemacht hat, vor leeren Rängen zu spielen. Und ja, ich bekomme noch ein Abschiedsspiel und darauf freue ich mich dann.
Bist du die Ausnahme, weil du bis 36 eben spielen konntest? Wir haben eben ja im Beitrag auch gesehen, immer mehr 17-Jährige. Also es fängt eigentlich immer früher an, wollte ich sagen.
Ja, ich habe auch früher angefangen. So lange ich bin mit 15, 16 nach München gegangen und habe auch jeden Tag trainiert unter Profibedingungen. Ich hatte wirklich Glück, dass ich von Verletzungen verschont geblieben bin. Und ich habe dann auch irgendwann mal erkannt, dass es wichtig ist, viel zu schlafen, gut zu essen und einfach auch mehr zu trainieren wie früher, wie zu meinen Anfangszeiten. Und das ist mir gut zugute gekommen dann zum Schluss. Mhm.
Was hat sich denn in der Kabine verändert in den ganzen Jahren?
Also es wird immer noch Karten gespielt, es wird immer noch viel Mist erzählt und wahrscheinlich aber mehr am Handy reingeschaut wie früher. Aber ansonsten hat sich da, finde ich, nicht viel verändert.
Nee, gar nicht so? Fußballtennis oder so?
Gibt's immer noch. Also wir spielen Fußballtennis, Tischtennis, ist alles geboten. Aber das gab's früher auch schon.
Okay, aber keine Playstation in der Kabine, ne?
Nee, Playstation. Da hatte ich noch.
Aber ich frage mich, wir haben gerade da hinten auf dem
die 17-Jährigen, ja.
Haben wir die 16- und 17-Jährigen und jetzt noch ein 15-Jähriger, auf den warten wir, dass der schnell 16 wird, damit er auch noch spielt. Ja. Ob die mit 36 auch
können?
Da bin ich mal gespannt. Bei dem, so wie der Fußball sich entwickelt hat, ob wir die, wenn die mal 36 sind, ob wir die dann noch sehen. Ich glaube nicht.
Okay,
wir reden gleich. Was mich mal interessieren würde, vielleicht. Neben dir musste ja auch zum Beispiel Andreas Lute gehen, war ja auch ein sehr wichtiger Spieler im Kader. Glaubst du, dass du da auch das Gefühl hattest, so in der Kabine wollte man vielleicht so einen anderen Geist reinbringen oder vielleicht einen braveren Geist? Weil man hört ja schon, dass ihr auch Wortführer war, dass ihr auch schon jemand wart, auf den auch andere Spieler gehört haben, oder?
Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es total legitim, wenn mir gesagt wird, ich werde weniger spielen. Wir bauen jetzt vielleicht auf andere Spieler. Wir haben jetzt Croeso da gehabt, der wenig gespielt hat. Oder jetzt ist Tobi Strobel gekommen. Also das ist doch das Normalste von der Welt. Da bin ich auch lang genug in dem Geschäft. Und natürlich das andere, ich bin da schon ein Wortführer gewesen. Klar, als Kapitän, dass dann eine andere Hierarchie auch entsteht, ist auch normal. Und von daher ist das, denke ich, auch total legitim, da einen Umbruch auch irgendwo mit einzuleiten. Und dem will ich dann auch nicht im Weg stehen, also ganz klar.
Wir reden gleich weiter über die Haltbarkeit von Fußballprofis, wenn sie mit 17 oder du hast ja mit 15 sogar angefangen. Also wenn sie mit sehr jungen Jahren schon dieses Tempo gehen in der Bundesliga und auch international. Und die Bayern haben neue Spieler und die schauen wir uns gleich nochmal ganz genau an. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, Sie kennen das, der Check24 Doppelpass. Daniel, wir haben eben über die Haltbarkeit, in Anführungsstrichen, der Spieler gesprochen. Glaubst du, es hat sich verschoben oder es wird sich verschieben?
Das ist die Frage. Du hast ja gesagt,
es ist schneller geworden.
Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn ich dann den Zlatan anschaue, wie topfit der noch ist. Aber denke ich, klar.
Ronaldo.
Ronaldo. Du musst halt viel dafür tun. Aber wenn du so früh anfängst und dann auch intensiv spielst, also mit der Schnelligkeit. Und das wird dann schon, denke ich, schwer werden.
Mhm. Kalli, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist natürlich oft, wir haben ja 2000, kennst du ja noch, diese Nachwuchsleistungszentren, die habt ihr ja eingeleitet. mit den beschissenen EM am Ende, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir mal was für den Nachwuchs machen. Dann wurde da nicht nur erzählt, sondern es wurde auch festgelegt, dass die erste Bundesliga, später auch die zweite Bundesliga, nicht mehr nur auf der Hauptversammlung erklären kann, also die Präsidenten, ach, mein Herz schlägt für die Jugend. Nein, dann war klare Bestimmungen, was wird von der Infrastruktur baulich und personell, also Trainer, Lehrer gefordert, was ist die gesamte Trainingsinfrastruktur. Und ich glaube, dass das heute auch ein Ergebnis ist, dass viele, der Fußball ist natürlich schneller, der ist dynamischer geworden und es ist schon erstaunlich, wie viel junge Spieler, ich habe jetzt gerade mit Zorc gesprochen, der fiebert schon dem November entgegen, wenn jetzt Moukoko, der 15 Jahre, der wird dann 16 Jahre und darf in der Bundesliga spielen. Das ist anders, aber wir hatten früher auch, da zählst du übrigens auch zu. Stell dir mal vor, unser erfolgreichster Manager, Hoeneß, ist schon mit 20 Jahren Europameister mit der Nationalmannschaft, mit 22 Weltmeister Champions League, der Franz Beckenbauer, wann der gespielt hat. Guck mal, Charlie Körber mit 18 Jahren. Ich will die gerne, Eike Immel, also Olaf Thom. So, Olaf Thom mit 18 Jahren schießt er 3 Tore im DFB-Pokal hier in Bayern München damals beim 6:6. Und selbst du, dich wollte ich ja mal verpflichten, der ist geboren, ich glaube in Herford, ne? Da hat er in Bad Salzuflen gespielt. Das war damals völlig unnormal, dass ein Talent bei Bad Salzuflen spielt. Aber was er gemacht hat, der ging dann nach Bielefeld. Deswegen weiß ich dann noch genau. Hat im ersten Jahr mehr den Koffer getragen, hat also nicht gespielt. Im zweiten Jahr wurde der absoluter Stammspieler. Wollte ich dich noch holen? Denke ich immer in Berlin, Blau-Weiß 90, 9. Spieltag. Hast du alle Spiele gemacht in der zweiten Liga. Und was hast du da schon eine Absage erteilt? Kannst du dich doch noch erinnern?
Du hast den Geldkoffer vergessen damals.
Ja. Ja, so viel Geld gab es doch.
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Und da hast du natürlich gucken. 6 Jahre alle Spiele gemacht bei Dortmund, dann noch 7 Jahre bei Bayern München. Die Erfolge waren schon, obwohl du nicht der Schnellste warst, muss man sagen. Hast ja mal Mittelfeld angefangen, nachher hinten.
Das stimmt,
waren deine nicht. Erfolge schon außergewöhnlich gut und da du auch noch unfallfrei sprechen kannst, klar denken kannst, setzt dich ja hier auch. Du hattest dann eine super Karriere, aber du hattest eine unnormale. Also die anderen waren ja schon in guten Jugendmannschaften. Du warst da oben, ich weiß noch, Herford, wo du geboren bist. Weißt du gar nicht.
Ich war im Krankenhaus da, entschuldige bitte. Es gab in Bad Salzuflen kein Krankenhaus.
A-Jugendpokal. Weißt du gar nicht. So. Aber wie gesagt, du hattest eine ordentliche Karriere. Jetzt ist das natürlich anders, wenn du heute guckst. Boah, Moukoko, dann siehst du den Sancho, dann siehst du den Haaland. Ja, dann kannst du sagen, gut, die sind dann beide schon 80 bis 120 Millionen Mark wert. Aber Dortmund war immer, ich glaube, das ist auch durch Susi oder durch Michael Zorc. Der ist mit 18 Europameister geworden, mit 19 Weltmeister, mit der Nationalmannschaft. Der hat einen besonderen, der macht das nicht, aber er ist so ein Leader, besonderer Blick dafür. Guck mal, Danko war mit 18 oder Nuri Sahin in Dortmund auch schon mit 16 hat er schon gespielt.
Also bevor jetzt deine Frau wieder anruft.
Nee, ich war jetzt nicht so brav.
Weil du sagst, du soll mich in Ruhe lassen.
Nein, ich bin doch jetzt ruhig.
Ist ja gut, was du sagst. Ist ja gut mit den jungen Spielern. Hast du ja auch vollkommen recht.
Und jetzt eine andere Situation.
Jetzt sind wir bei den Transfers und damit sind wir bei den Bayern. Wie stark sind sie eigentlich in der neuen Saison? Also Selbstvertrauen müssen sie ja reichlich haben, nachdem sie alle Titel abgeräumt haben. Aber die Transfers, die waren erst so ein bisschen spärlich, muss man sagen. Sané war der Erste. Dann wurde es ein bisschen ruhiger, aber 24 Stunden vor der Transferperiode oder vor dem Ende der Transferperiode, da haben sie nochmal richtig zugeschlagen. So schaut's aus.
Ja, ist denn schon Transferschluss?
Bin ich dran?
Auch die längste Transferperiode seit Jahrzehnten war für Bayern-Sportvorstand Salihamidzic wohl immer noch nicht lang genug. Die Folge Panikkäufe am letzten Tag. Ausgerechnet Bayern kauft die Resterampe leer. So schaut's aus. Eins muss man ihm lassen, abgeben kann er wie ein Weltmeister. Die Abgänge des FC Bayern und der Qualitätsverlust standen so früh fest, da wurde es dem Trippeltrainer schon Himmelangst und er forderte,
dass wir da nachlegen und dass wir da zumindest eine gute Qualität auch in der Breite haben.
Ehrensache Thiago, Coutinho, Perisic, das kostet Bayern 3 Telefonate und schon sind die ersetzt. Oder sagen wir so, die Spieler, die Salihamidzic kaufen wollte, Hudson-Odoi, Dest und Lemar, hätten Bayern tatsächlich verbessert. Die, die man verpflichtet hat, machen den Kader nur größer und älter. So schaut's aus. Man kann von Glück sagen, dass Alaba nicht auch noch weg ist, aber nur, weil er der Konkurrenz in Corona-Zeiten einfach zu teuer war.
Da hat er einen geldgierigen Piranha als Berater.
Da sind wohl alle ein bisschen gierig gewesen. Alaba wollte zu viel Gehalt, die Bayern zu viel Ablöse. Ist eh wurscht, bleibt er heute da. Und die Jungen, was ist mit denen?
Mika Cuisance hat auch sehr gute Schritte gemacht. Und wir sind sehr stolz darauf, dass solche junge Leute hier sehr guten Weg gemacht haben.
Ja, genau. Deswegen hat man Cuisance auch abgegeben und wollte Zirkse gleich mitverleihen. Dafür hat man zwei 30-Jährige verpflichtet. Diese Logik versteht nicht jeder. So schaut's aus. Schauen wir uns mal die Last-Minute-Schnäppchen der Bayern an. Marc Rocca, jung, günstig, entwicklungsfähig, kann man machen. Oder Buna Sarr, das ist mal echt einer für Experten, denn andere kennen den gar nicht. Oder Choupo-Moting, nicht mehr ganz taufrisch, vertragslos, soll ein Backup für Lewandowski sein, ist aber eher ein Backup für Zirkzee. Und schließlich Douglas Costa, der Lieblingsspieler von Uli Hoeneß. Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war. Heutzutage nennt man das ja Piranha, aber jetzt ist bestimmt alles ganz anders. Immerhin hat Costa keinen Piranha als Berater. Costa fast gar nichts, 0 Euro Leihgebühr. In Turin sollen allerdings vor Freude die Glocken läuten, seit er weg ist. So schaut's aus. Fazit zum Schluss, der Kader ist jetzt wenigstens breit genug. Sané ist allerdings die einzige sichere Verstärkung. Die Stammelf hatte und hat höchstes internationales Niveau. Der zweite Anzug ist allerdings deutlich weniger schick als letzte Saison. So schaut's aus.
Was ist ja deine Bewertung? Notkäufe oder Soforthilfe? Oder liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte?
Wird wohl in der Mitte liegen. Also das ist aber eine Menge Dinge drin, da würden wir aber noch heute Nachmittag um 5 da sitzen. Sie wollten Backups und die sollen funktionieren in einem Gebilde. Und Flick ist einer, dem dieses Gebilde sehr, sehr wichtig ist. Und der Erfolg der letzten Saison ist nicht zuletzt dem geschuldet, dass da die Kabine, die viel beschworene, funktioniert hat. Flick wusste, wer da kommt. Das, was sie gemacht haben, mir erscheint das im Gegensatz zu diesem Beitrag absolut sinnvoll und genau richtig für das, was die Bayern wollten und wie sie die nächsten Ziele und die nächste Saison angehen wollen.
Nee, das wollten sie nicht.
Bitte?
Das wollten sie nicht. Das mussten sie. Das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, gäbe es Corona nicht und damit für die Bayern die relevanten Einnahmeverluste, weil keine Zuschauer ins Stadion dürfen in die Allianz Arena. Das kostet die wahrscheinlich, wenn es die ganze Saison ist, 100 Millionen. Der Merchandising-Umsatz von Bayern, wahrscheinlich geht er von 80 auf 40 zurück. Dementsprechend müssen auch die Bayern auf ihre Liquidität achten. Ich glaube, ohne Corona hätten die Bayern sozusagen schon in die Zukunft investiert und natürlich bessere Spieler geholt. Das hätte man dann ja auch, diese Notnagel hätte man ja auch früher holen können. Man hat halt geguckt, was geht, was ist noch möglich. Das heißt, für die Situation die richtige Entscheidung.
Ja, aber nur die kann ich dort bewerten. Ich kann nur sagen, was wäre im Konjunktiv gewesen. Natürlich hätten sie sich für Havertz ganz anders ins Zeug gelegt, wenn Corona nicht wäre. Aber das ist Konjunktiv, das bringt nichts. Für die Situation, wie sie war, für die Möglichkeiten, die da waren und für die Notwendigkeiten, die sie sehen, finde ich, haben sie sich gerade leider für den Rest der Konkurrenz leider punktgenau verstärkt.
Also ich der deutschen Konkurrenz. Ich muss auch sagen, ich widerspreche Ihnen da. Ich glaube schon, dass die Bayern in die Zukunft investiert haben. Man darf eine Sache nicht vergessen. Wir saßen hier im Frühjahr und haben die Bayern gelobt, über alle Maßen in ganz Deutschland, dass Bayern der erste Verein war, der schon 4 Transfers getätigt hatte. Man hat mit Nübel, was auch immer man von diesem Transfer halten mag, mit Sané, mit Nianzou, wo jedermann sagt, das ist einer der größten Granaten auf diesem europäischen Kontinent, Spieler verpflichtet, sehr, sehr früh, die allesamt Spieler sind für die Zukunft. Man hat jetzt mit Rocca einen verpflichtet, der auch
noch
viel zu
tun hat. Aber da hatte man auch noch keine abgegeben, das darfst du
ja gut, nicht vergessen. Ja gut, klar, aber man muss natürlich aber auch sagen, die Bayern, auf was kommt es denn an? Die Bayern haben sich dafür entschieden, einen Kader so zu gestalten, dass man sagt, wir verzichten auf das Entwicklungsjahr, weil dieser Verein und die Spieler, das sind auch Impulse, die bei Hansi Flick angekommen sind, bei Hasan Salihamidžić, die wollen sich nicht zur Ruhe setzen. Die Bayern wollen sich kein Entwicklungsjahr gönnen mit 5, 6 Spielern aus dem Campus, die vielleicht auch noch nicht so weit sind. sonst wären sie noch bei Bayern. Und man hat sich dafür entschieden, einen so breiten Kader zu formen, dass es eben möglich ist, so Spiele zu machen.
Aber ist ja nicht so lange her, dass man gesagt hat.
Aber ich glaube, dass es keine Panikkäufe sind. Ich glaube nicht, dass es Panikkäufe sind. Denn wenn diese Spieler wie Costa funktionieren, wo sicherlich ein Risiko besteht, dann bin ich sehr gespannt, wie Bayern abgehen wird. Also ich glaube, dass die Bayern sich sinnvoll verstärkt haben. Und man muss auch bedenken, wenn man jetzt mal zum Beispiel,
sind sicherlich keine, wenn man jetzt in die Premier League guckt, Spieler, das wollen wir auch nicht.
Aber wenn man jetzt in die Premier League guckt, die Bayern haben jetzt ein Transferminus von ungefähr 50 Millionen Euro. Sie sind eben keine Investorentruppe. Chelsea oder Leeds United hat in der Premier League über 100 Millionen ausgegeben für Spieler. Und ich glaube schon, dass man bei aller Kritik sagen muss, dass die Bayern sich vernünftig verstärkt haben in Corona-Zeiten. Also ich glaube, das kann man schon so konstatieren.
Gar keine Frage. Sind die Bayern aber auch ins Ziel gekommen. Viele Vereine, ich hatte so den Eindruck, in diesem Transferfenster, es wird gewartet und gewartet, dass die Preise insgesamt sinken, weil eben auch die Vereine durch Corona, wir haben es eben besprochen, 20%, 30%, 40% zum Teil weniger haben. Die Preise sind aber eben nicht gesunken. So, und man hat gewartet und gewartet. Und Leverkusen, finde ich, hat zum Beispiel zu lange gewartet, hat eben am Ende nichts mehr bekommen. So, und die Bayern haben dann eben aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann in den letzten 48 Stunden dann eben die Spieler, die auf der Liste waren, noch so geholt, damit sie jetzt zumindest in dieser Saison, wir haben eben den Terminkalender besprochen, ganz gut mit den Backup-Lösungen ins Ziel kommen können.
Ja, das war ja klar, dass sie eine Aber sie kommen gut aufstellen, müssen wir ja klar.
Die kommen gut ins Ziel in der Bundesliga. Da stimme ich Herrn Reif zu 100% zu. Da werden die wahrscheinlich wieder Meister werden, was für das Produkt nicht gut ist. Zum 9. Mal in Folge. Ich glaube, jeder, der kein Bayern-Fan ist, würde sich mehr Varianz wünschen.
Das kann man den Bayern aber nicht vorwerfen. Ne?
Nee, gar keine Frage. Kein Wurf an die Bayern. Nein, aber gegenüber der Premier League, die jetzt noch mal eine Milliarde mehr investieren konnte, als sie eingenommen hat, durch die hohen Medienrechtseinnahmen, ist das insgesamt natürlich für die Bundesliga keine gute Situation.
Aber das Totschlagargument gilt doch. Manchester City, ja, die haben der Guardiola, der Erfinder des runden Balles, hat, glaube ich, mittlerweile 400 Millionen ausgegeben in seiner Ägide für Innenverteidiger. Seit Vincent Kompany dort aufgehört hat, hat er versucht, eine Abwehr zu bauen, die irgendetwas gewinnt. Soviel ich weiß, haben die in Lissabon nicht übermäßig viel gewonnen. So, man kann mit sehr viel Geld auch einigen Unsinn betreiben und am Ende nicht reüssieren. Hudson-Odoi hätte ihnen, jetzt da muss ja Costa gegen Hudson-Odoi jetzt mal gucken. Hudson-Odoi wollten sie, weil er jung ist und der hätte die beides gebracht. Also etwas, was er dir jetzt schon abliefert, ziemlich berechenbar, jedes in den Spielen, wenn er spielt. Und sie wollten vier Figuren haben für zwei Positionen, weil das auf internationalem Niveau, wir hatten vorhin den Spielplan, den die vor sich haben, alternativlos ist. Hat so teuer Chelsea so lange rumgealbert und hat solche Dinge aufgerufen und das haben die Bayern nicht gemacht. Ich finde, das sollten wir auch zu Corona-Zeiten. Und nur das kann ich jetzt bewerten. Nicht, was wäre in normalen Zeiten. Das, was sie gemacht haben, ist, finde ich, verantwortlich. Ich finde auch, was die Bundesliga insgesamt gemacht hat. Das wird Werder Bremen nicht helfen, das wird manchem anderen Club nicht helfen, der nicht mitmachen kann mehr, wenn es um irgendwas geht. Aber sich völlig zu ruinieren in schwersten Zeiten, wo du so schon auf Kante genäht bist, halte ich für durchaus lobens- und erwähnenswert.
So, jetzt hast du die ganze Zeit zurück. Gehalten, aber
ich glaube,
so
zwischen Marcel, ich bin voll auf der Schiene von Marcel, aber das widerspricht gar nicht, was Herr Schmidt hier sagte. Ob wollten oder mussten, ist zweitrangig. Bayern München ist mit Sicherheit nicht nur sportlich ein erstklassig geführter Verein, auch wirtschaftlich. Ich habe heute ein sehr, sehr gutes Interview von Rummenigge gelesen, dass sie sagen, wir haben, das ist ja klar, immer volle Kiste, 75.000, 80.000 Zuschauer, wir haben einen Verlust von 100 Millionen mit dem ganzen Spielchen Raum. Sie haben auch jetzt 50, 40 Millionen Transfer reingemacht und dann ist Schluss im Turm. Also mehr hat Uli Hoeneß beim Pokalfinale, wo wir auch waren, sagen, wir hätten gerne den Havertz, aber wir können den nicht kaufen. Wir müssen einfach sehen, wenn wir heute sagen, auch Bayern München hat 50 Millionen Transferminus, dann müssen wir sagen, Chelsea, die haben 250 Millionen ausgegeben, als einzelner Club. Und dann könntet ihr noch, dann können die 80 oder mit Nachschlag 100 für Havertz zahlen. Und dann könnt ihr noch der Lambert, der fährt da fünfmal hin, dann führt der Spieler sich auch noch am Bauch gepinselt. Da kriegt er noch einen 5-Jahres-Vertrag, denkt er, legt mir mal, was stehen denn da für Zahlen drin, wo ist der Kuli? Dann unterschreibt ja jeder. Das ist ja eigentlich völlig klar. Und für mich hat auch Bayern München gut einig. Und wir müssen sagen, der hat den besten Torwart in Europa, Neuer, den Kimmich im Mittelfeld, den im Sturm. Und jetzt musst du eben Backups auch suchen. Und nach dem Motto Backup, jung und alt, fand ich das sehr gut. Vor, wir haben ja doch noch von einem Jahr, haben sie doch auch über den Salihamidzic, über den Hasan, ja, aber der da einen super Job macht. Dann kam plötzlich der Junge aus Ghana, der also eigentlich da in Vancouver gespielt hat. Der war die Entdeckung der Saison. Das muss man mal eigentlich. Ja. Und so sage ich auch, wenn der mal einen oder anderen Jugendspieler oder Nachwuchsspieler hört, die man noch nicht so kennen, dann kann ich sagen, Mensch, ich da traue ich was denen was zu. Und wenn du sagst jetzt hier von Juventus Turin, unser Brasilianer, dass der, wenn die mit vier außen spielen, die haben Sané, die haben Coman und die haben Gündogan und die sagen, wir holen den jetzt als vierten Mann als Backup, dann ist das doch eine, nicht Gündogan, Entschuldigung. Ja, ja, schön. Gut, dass
du weißt du wieder mehr als wir?
Nein, ich will da nur sagen, dann ist das doch auch vernünftig gemacht, wirtschaftlich vernünftig, sportlich vernünftig. Ich glaube, so mittelfristig können sie ein kleines Problem kriegen mit Alaba, weil ich sage, ich kenne ja Alaba auch lang. Ja. Und wenn der eine hohe Forderung auch während Corona stellt, dann hat er da auch realistische Hintergründe. Egal, wer der Berater ist, ob das ein Haifisch ist oder Piranha, kann ich nicht beurteilen. Aber der macht das nicht, wenn er nicht einen Verein hat. Und stell dir mal vor, du wärst der Verein. Da würdest du sagen, ja, wenn du jetzt nicht kommst, kommst du nächstes Jahr, da kriegst du die 20 Millionen noch, eine, kostet keine Ablösesumme, der Vertrag läuft aus und da schießen wir doch noch eine schöne Schnaps oben drauf. Also das ist für mich ein Problem, den jetzt da mittelfristig davon zu überzeugen, dass er bleibt. Weil auch dieses Angebot für mich wesentlich realistischer ist. Das war der beste Spieler der Saison, überraschend da in der Innenverteidigung. Menschlich gut und ich hoffe, dass Bayern München das hier Bühl kriegt. Das andere haben die alles super im Griff. Da müssen mehr Experten uns keine großen Gedanken drüber machen.
Ich glaube, man muss international noch mal sehen, und das ist, glaube ich, die große Gefahr jetzt in Corona. Und da, wir wissen ja alle nicht, wie lange das jetzt noch geht mit schwindenden Zuschauereinnahmen. Aber auch wenn wir jetzt nochmal nach England gucken, Transferbilanz aller Premier League-Vereine, hat sich jeder Verein im Schnitt mit 50 Millionen Euro verschuldet. Und die Transferbilanz in Deutschland, alle 18 Bundesligisten, plus 11.000 Euro. Und wenn wir sehen, wie gesagt, Chelsea über 200 Millionen, Leeds über 100 Millionen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Denn Karl-Heinz Rummenigge hat heute in der Bild am Sonntag ja eingestanden, die kriegen auch schon wirtschaftliche Zwänge. Und ich bin sehr gespannt, wie lange man das jetzt, ja, sag ich mal, vielleicht ziehen
kann. Chelsea hatte die ja im Prinzip schon.
Ja, natürlich, aber es sind alles investorengetriebene Vereine. Real Madrid ist auch chronisch pleite. Die haben seit über 40 Jahren jetzt mal wieder keinen Spieler verpflichtet. Das ist ein kompletter Wahnsinn. Also da ist schon, wenn man sich das anguckt, haben die Bayern auch im internationalen Vergleich ordentlich aufgerüstet. Das muss man wirklich sagen.
Das Problem ist nur, dass die Bayern, da stimme ich Ihnen hier allen in der Runde zu, die machen einen ganz hervorragenden Job. Die haben das auf ihre Liquidität hervorragend angepasst. Die Problematik ist halt nur, dass die Bayern letztendlich, sag mal so, das kommt aus meiner Hintergrund, wenn sie jetzt Händler sind und sie bieten auf eBay an und sie sind da die Nummer eins, ist das zwar ganz schön, aber die richtig großen Händler sind bei Amazon. Und das ist auch mit den Bayern so. Die Bayern müssen sich langsam Sorgen machen, ob sie noch auf der richtigen Plattform spielen. Denn zum Schluss sagen wir alle, Bayern und Dortmund machen einen guten Job, aber es sind 2 von 18 Vereinen. Und das ist die große Gefahr für die Bayern. Und ich glaube auch, dass das die Bayern realisiert haben. Ich glaube, irgendwann haben wir die europäische Superliga. Aber auch kurzfristig, jetzt die Saison, ja, das war total sinnvoll. Die werden wieder Meister. Aber zum Schluss sind sie ein Riesenwal in einem ganz kleinen Aquarium.
Aber ich verstehe das nicht so ganz, weil wie sollen sie denn dann auf die andere Plattform dann kommen? Mit einem Investor? Oder also wir feiern ja Bayern jetzt seit Jahren dafür, dass sie mit Eigenkapital Fußball Deutschland gut vertreten. Deswegen also müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen.
Mit Eigenkapital, auch die Bayern haben 25% externe Investoren, absolut, die dafür sehr viel Geld auf den Tisch gelegt haben. Also die Bayern immer nur als reinen Verein darzustellen, trifft es auch nicht ganz. Aber
du kannst bei Amazon natürlich auch viele Fehleinkäufe machen. Und letztes Jahr in der Premier League.
Das kannst du aber sofort zurückschicken, das weißt du.
Aber keine Frage. Aber
ich kenne mich da aus.
Ja.
Ich sag ja. Aber so, wir machen gleich weiter. Daniel wird auch noch was dazu sagen, machen eine kurze Pause. Sven sagt ja auch, die große Krise kommt erst noch auf uns zu. Was dahinter steckt, wie gesagt, gleich bei uns. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Sie haben nichts verpasst. Kallis Frau hat sich noch nicht gemeldet, muss man sagen. Und deswegen macht Laura weiter. Du machst weiter bitte mit Transferbilanz, ne?
Ganz genau. Also wir wollen uns die Zahlen nochmal anschauen. Wir haben viele Zahlen jetzt schon gehört, aber das ist alles eine Größenordnung, die kann man sich nicht so richtig vorstellen. Deswegen schreiben wir das Ganze nochmal auf. Also wir sehen die Bundesliga nur in Anführungsstrichen auf Platz 5, also hinter den ganzen anderen europäischen Top-Ligen unterwegs. Die Premier League hat am meisten Geld ausgegeben. Welches Wunder, 1,4 Milliarden Euro, nur 480 Millionen eingenommen, heißt also Minus von knapp einer Milliarde Euro. Also das ist eine Wahnsinnszahl, die wir da hören. Die Bundesliga hingegen, Ausgaben 322 Millionen, genauso viel eigentlich auch eingenommen. Deswegen kommen sie unterm Strich so quasi bei Null raus, bei 200.000 im Plus sogar. Trotzdem muss man auch sagen, die Bundesliga hat 425 Millionen Euro weniger als im Vorjahr ausgegeben. Also da merkt man eben den Unterschied jetzt in der Corona-Phase. Und weltweit sind die Ablösesummen um 30% zurückgegangen. Also auch da merken wir definitiv einen Unterschied, eine Entwicklung. Die Frage ist ja, will die Bundesliga noch da mitziehen? Kann sie mitziehen? Wann können sie da wieder mitziehen, auf dieses Niveau eben wieder rankommen?
Sven, du sagst, da kommen sie nicht mehr ran, oder? Hast du das richtig verstanden?
Ja. Die Bundesliga hat über die letzten 10, 20 Jahre davon profitiert, dass sie sehr, sehr gute Zuschauereinnahmen erlöst hat, sehr gute Sponsoring-Einnahmen. Und die Medienrechte waren schon immer weniger als in der Premier League. Und jetzt durch Corona wird natürlich diese Problematik, der Rückstand größer, weil Zuschauereinnahmen natürlich aktuell überhaupt keine Rolle spielen. Und auch Sponsoring wird schwieriger, weil viele Firmen natürlich gewisse Kosteneinsparungen durchführen.
Sie dürfen natürlich nicht vergessen, bei der Berechnung ist zwar grundsätzlich nicht schlecht, aber der Anteil der Zuschauereinnahmen, obwohl wir die meisten Zuschauer auf der Welt haben, mit Abstand, also über 40.000, ist das im Gesamtbudget etwas über 10%, 13%. Das ist jetzt zwar, wenn du sagst 4,8 Millionen, sind wir auch bei 400, 500 Millionen, aber das ist nicht die entscheidende Summe. Ich glaube, dass Bayern München trotzdem immer oben mitspielt, ist eine tolle Einrichtung der Vereinsführung, ob das Hoeneß, Rummenigge, jetzt auch der Kahn wird das machen oder Heiner. Das ist ja eine Frage, dass es denen gelungen ist, zu kompensieren über strategische Partner. Telekom, Audi, VW, Adidas und so weiter. Ich will jetzt die nicht alle aufzählen in der zweiten und dritten. Und damit haben die das kompensiert. Bayern München hat schon immer weniger als Meister, weniger Fernsehgeld, nationale bekommen, wie der Absteiger von der Absteiger, der letzte aus England. Das muss man einfach sagen. Die Engländer haben aber auch den Bank überfallen. Die sind eben, die haben die doppelte Anzahl. Die Leute bezahlen mehr dafür. Die haben mehr aus dem, also die nationale Liga der Vermarktung ausländisch. Und wir sind eben nur in der Champions League oder Euroleague da.
Aber deswegen kannst du eben nicht sagen, so die Bundesliga. Die Bundesliga, ja,
das
die
gilt für
Bayern
die ganze
Bundesliga. Und Dortmund.
Der Rest, oder was sagst du?
Ja, natürlich, weil die Schere irre auseinander ist. Und die Clubs, die glauben auf Dauer, sie könnten als eingetragene Vereine das machen und ohne jeden Investor, das ist eine wunderbare Geschichte. Ich finde das auch charmant und sexy, wenn du das durchkriegst und wenn du damit konkurrenzfähig bleiben kannst. Respekt und meine besten Wünsche. Wenn du aber feststellst, so wird es nicht gehen. Es kann so nicht gehen. So wie der Fußball sich entwickelt hat, wird die Schere dadurch noch weiter auseinandergehen. Und diese Clubs werden ihre Probleme kriegen. Und jetzt natürlich durch mangelnde Zuschauer. Für die sind Zuschauereinnahmen natürlich in der Relation 100-mal wichtiger als für die Bayern. Bei allem Elend, was da gerade über die Bayern hereingebrochen ist in dem Interview von Karl Rummenigge, was ich nachvollziehen kann. Aber das ist natürlich ein anderer Wunschschmerz, als ihn Mainz 05 hat, ohne
Zuschauer. Oder hier, frag mal, wie es in Augsburg ist.
Nein, ich sag ja, das ist der finanzielle Aspekt, aber ich wollte vorhin schon was sagen.
Weil
welche Mannschaften waren denn in Lissabon? Es waren zwei Deutsche, es war Leipzig und es war Bayern München. Und Bayern München, wie wir alle wissen, hat es gewonnen. Man muss halt dann auch ein bisschen kreativ werden, weil du gerade gesagt hast, wir in Augsburg, wir waren 9 Jahre lang immer den niedrigsten Etat, Abstiegskandidat Nummer 1 wahrscheinlich. Da musst du halt ein bisschen anders arbeiten, kreativer werden, wenn du weißt, du hast weniger Geld zur Verfügung, weil im Endeffekt steht das Sportliche im Vordergrund und da musst du gute Lösungen finden, gut arbeiten, zusammenhalten. Und das macht Bayern international und das machen die kleinen Vereine in der Bundesliga. Klar wird die Schere größer und wie gesagt, der finanzielle Aspekt dürfen wir nicht außer Augen lassen, aber
was verstehst du denn unter kreativ, wenn du das sagst?
Die Spieler, die ich einkaufe, die müssen Lust auf den Verein haben, die müssen Bock drauf haben, Bundesliga zu spielen. mit einem guten Trainer zusammen eine Idee entwickeln, wie man auch die Großen schlagen kann. Und das, finde ich, gelingt vielen Vereinen, wie auch in Freiburg gearbeitet wird. Das ist, finde ich,
aber ihr spielt außer Frage in der eigenen Liga natürlich. Ja. Ihr habt mit der Spitze dann nichts mehr zu tun.
Es ist ja auch nicht unser Anspruch.
Na eben, so. Das musst du aber dann irgendwann akzeptieren. Oder du sagst, es wird die Super League geben. Es wird die europäische Super League irgendwann geben, weil die Schere irgendwann mal nicht nur auseinandergeht, sondern sie bricht. Das ist weg. Unsinn. Die Bayern haben in dieser Liga, ehrlich gesagt, nichts mehr verloren. Weil wir jetzt uns streiten können, wie groß wird der Punktabstand am Ende des Jahres. Nicht, weil ich das toll finde, im Gegenteil. Ich finde das furchtbar. Das sollst du jungen Menschen, die jetzt nach unsere nächste Generation die Bundesliga immer noch toll finden soll, denen musst du sagen, du, das ist super, das ist spannend. Die sagen, gar nichts ist spannend, weil ich weiß, wer Meister wird. Ja. Insofern, ihr mit Kreativität heißt auch, du musst anständig miteinander umgehen. Wenn sich ein Club wie Mainz 05 selber zerlegt, weißt du, so wie ihr strukturiert seid und wo euer Platz ist in der Liga, den habt ihr nur gemietet. Wenn ihr nicht die Dinge vernünftig macht, wird es euch raushauen. Ganz einfach, weil du überhaupt keine Chance hast, sonst überhaupt in dieser Liga zu bleiben, die eigentlich keine mehr ist.
Aber ein bisschen Hoffnung ist, finde ich, schon da, dass die Vereine auch was gelernt haben.
Trotzdem mal eine Lanze gegen dich. Ne? Weil ich sage, natürlich ist das sachlich, fachlich richtig, was der Marcel sagt. Aber ich sag mal, was passiert, wenn wir die nächste Liga machen? Wenn Borussia Dortmund als Achter gegen den 12. Lyon spielt, boah, da sind die ja alle elektrisiert da. Es gibt da nicht so viele Spiele. Jetzt haben wir immer noch, wenn du die nationale Liga siehst, wo ich dir ja recht gebe, da ist Bayern München auf einem einsamen Sockel, vielleicht Dortmund nochmal, aber wir haben 8, die spielen gegen den Abstieg, da brennt die Luft, da ist auch
Kalle, Spannung. Du hast aber die ersten 4.
Ich spreche
die nicht Champions, weißt du, wie viel die Bayern in diesem Jahr in der Champions League gewonnen haben? 130 Millionen Euro. In schwersten Corona-Zeiten haben die Bayern durch den Champions League-Sieg etwa 130 Millionen einkassiert. Die hat der 5. nicht. Der 5. kriegt die auch beim nächsten Mal. Die ersten, das ist der Fluch und Segen dieser Champions League. Das, was da an Geld verteilt wird, an die ersten 4 einer Liga, ist so viel, dass du sie abkoppelst aus ihrer nationalen Liga. Und das ist kein deutsches Problem. Das hast du in Italien genau dasselbe, das hast du in Frankreich. Das ist doch Witzligen mittlerweile. In Spanien hast du die 2. Sevilla, freuen wir uns immer wieder, dass die Europa League gewinnen, weil das mal was anderes ist. Aber frag die mal, ob sie mal eine Champions League gewinnen können. Nie im Leben.
Und das Problem ist ja, dass viele Vereine sich immer noch gefühlt als Champions League-Teilnehmer gesehen haben die letzten Jahre. Frag nach in Bremen, frag nach in Hamburg, Schalke. So, und die haben dann einfach auch diese Gehälter immer wieder bezahlt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn ich so diese Transferbilanz sehe, dass vielleicht der ein oder andere durch diese Corona-Zeit doch ein bisschen dazugelernt hat und man sich vielleicht in Schalke oder in Bremen, wo man diesen Weg nicht mehr mitgehen kann, sich jetzt vielleicht ein bisschen Alternativen überlegt und sich auch eingesteht, dass man eben mit diesen großen 4 oder 5 Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach und dann wird es schon ein bisschen dünner, dass man eben mit denen nicht mithalten kann.
Was glaubst du denn, wenn Corona hoffentlich endlich mal vorbei ist? Wie sieht es dann aus für,
ich glaub, für
Schalke, für Bremen, für diese Vereine?
Ne? Ja, das Gute ist ja, dass die Spielerverträge, die vor Corona abgeschlossen worden sind, irgendwann auslaufen. Dann hat man zum Beispiel Kosteneinsparungen. Das heißt, immerhin sind die Kosten nicht für die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Ja, aber Spieler brauche ich ja trotzdem. Ne?
Ja, aber die Gehälter werden für Spieler im Mittelfeld werden fallen. Und vor allem werden auch die meisten Vereine sagen, sie nehmen einen kleineren Kader. Denn ich kann mir so einen größeren Kader nur erlauben, wenn ich glaube, dass die Spieler irgendwann weiterverkaufen kann. Ich glaube, dass die Transfererlöse in diesem mittleren Segment, ich sage jetzt mal 5 bis 15 Millionen Euro, die werden zurückgehen. Die Stars, die halt in der Aufmerksamkeitsökonomie weiterhin riesige Werte darstellen für Sponsoren, für Trikots, da wird weiter viel Geld gezahlt werden für. Aber wir entwickeln uns immer mehr in so ein Star-System und das heißt kleinere Kader und 20% weniger Gehalt. Das heißt, die Bundesliga, die letzten 20 Jahre, es ist ja jedes Jahr 8, 9, 10% Wachstum. Und alle dachten, super, super, super. Und ich glaube, es waren Effekte, die relativ unabhängig waren. Medienrechte durch Live-Sport haben an Wert gewonnen. Aber der Rückenwind ist weg. Der war vor Corona schon teilweise weg. Und jetzt hat man durch Corona Gegenwind. Und früher bei dem Rückenwind konnten Schweine fliegen. Ja. Und jetzt ist es, das wird richtig bitter werden die nächsten 2, 3 Jahre.
Das ist mir entgangen, aber gut, ja.
Also ich muss da noch mal ganz klar besprechen. Wenn mich einer, mich hat auch einer gefragt, du bist so lange Manager. Jetzt spreche ich mit dir am Spieler. Ja, ja. Sag ich, weißt du, warte, ich krieg 20% weniger. Da kriegst du auch 20% weniger. Da muss ich den stundenlang diskutieren. Das endet an der sportlichen Qualität gar nichts. Die nicht da oben sind, die spielen unten für 20% weniger. Übrigens, du bist ja ein schlauer Kerl, aber ich sag dir etwas.
Aber ist die Einsicht,
aus,
ich
jetzt mal still, Daniel, aus der rechtlichen
angekommen,
Seite. Aus der rechtlichen Seite. Ein normaler, ich sag dir das von einem hochrangigen Anwalt, Arbeitsrechtler, der große Konzerne betreut. Es gibt ein ganz klares Grundsatzurteil. Normal ist der Arbeitgeber, der Verein, zuständig und haftet für alles, was im Arbeitsvertrag steht. Wenn es aber eine besondere Situation gibt, wie eine Pandemie, die jetzt dann herrscht, wo dann weniger Geld einkommt, kann der Arbeitgeber dem Verein schöne Grüße nach Mainz mitteilen, du kriegst 15-20% weniger. Und weißt du, was der denn darf? Noch nicht mal kündigen. Der darf noch nicht mal eine, ich sag das von einem absoluten Top-Fach-Arbeitsrechtler, der dürfte dann in so einer Situation noch nicht mal, wenn er insolvenz gefährdet ist, durch eine besondere Situation darf ein Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, der sonst seine Leistungen erfüllen muss, die dann noch mal um 20% jetzt aktuell zurückschauen. Und wenn das vorbei ist, kriegen sie nachher eben 20-30% weniger. Da spielen die auch nicht schlechter. Oder meinen sie, die schlaufen besser mit 20-30% mehr.
Aber erstmal muss er ja mittrainieren dürfen, by the way, ne? Weil du gerade Mainz angesprochen hast. Nee, Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, Timo, heute auch im Interview, die größte Sorge für ihn ist diese Entfremdung von den Fans. Dass die Kultur verloren, die Entwöhnung, ja. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass wir alle in dieser Pandemie, in dieser außergewöhnlichen Situation irgendwie gelernt haben, ein etwas anderes Leben zu führen. Also ich gehe im Moment auch weniger ins Kino, ich gehe vielleicht weniger irgendwo in ein Restaurant, ich gehe weniger irgendwo in die Kneipe und logischerweise gehen die Fans im Moment nicht ins Fußballstadion. Ich glaube aber, wenn die Pandemie vorbei ist, dann wollen die Leute auch wieder unbedingt dahin gehen. Wir haben eben schon ja diskutiert, ob tatsächlich die Zuschauer wieder einen Weg ins Stadion finden. Ich würde sagen, ganz klar ja. Denn es gibt ein Riesenpotenzial. Ich glaube, in München die letzten 10 Jahre war jedes Spiel ausverkauft. In Köln kommen die Leute, wenn es wirklich angeht, sind die da, egal wie der Gegner heißt. Und in Dortmund und in Schalke werden Dauerkarten irgendwie auf Lebenszeit vergeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen jetzt nicht mehr ins Stadion gehen, sondern das wird sich alles wieder normalisieren, wenn die Pandemie vorbei ist.
Wie bescheiden ist es ohne Fans?
Na, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also wir
Wahnsinn, ne? Oder?
Wir haben das vorletzte Spiel in Düsseldorf gehabt. Es ging um den Klassenerhalt und dann läufst du ins Stadion ein und denkst dir eigentlich, was wäre heute hier los bei der Fanlager? Und dann spielst du in einem leeren Stadion, das macht schon einen Unterschied. Die Emotionen sind natürlich ganz, ja, es ist wirklich nicht zu vergleichen. Und von daher freue ich mich wirklich, wenn es jetzt auf dem Weg der Besserung ist, dass einige Zuschauer schon wieder ins Stadion dürfen. Das ist schon mal ein Unterschied, wenn wenigstens 5.000, 6.000 im Stadion sind, wie wenn du vor ganz leerem Stadion spielst.
Sven, wie groß ist denn die Gefahr aus deiner Sicht? Entwöhnung?
Ich glaube schon, dass es Gewohnheitseffekte gibt. Die hängen davon ab, wie lange jetzt keine Zuschauer in den Massen ins Stadion dürfen. Je länger, desto gefährlicher für die Liga. Denn es gibt ja auch die Konkurrenzprodukte, da hat der Herr Kahn zutreffend gesagt, es ist dann irgendwie entweder Netflix oder Videospiele oder die Leute gewöhnen sich an eine andere Freizeitbeschäftigung. Und je länger diese Abgewöhnung ist, desto länger wird es dauern, die Scheune wieder voll zu bekommen.
Also ich glaube wirklich, dass eine Abgewöhnung stattfinden kann. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein. Das ist auch etwas, was Karl-Heinz Rummenigge in dem Interview gesagt hat. Es braucht eine einheitliche Regelung. Und wenn du an einem Samstag auf einmal vor 20.000 Zuschauern spielst in diesem Stadion, fährst nach Kiew, wo totaler Alarm ist, da sind dann auch 20.000 drinne, dann in der Allianz Arena wieder 0 Zuschauer. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube, da wird die Politik gefordert sein. Man muss bei aller Vernunft wissen, wir kämpfen gegen eine Pandemie an. Also wir kämpfen jetzt gegen keinen Präsidenten oder Boss an, der irgendeine verrückte Idee hat, sondern man muss vernünftig bleiben. Aber es braucht, glaube ich, damit alle an der Stange bleiben, eine einheitliche Regelung. Und ich glaube, ab sofort und nicht erst in 2-3 Monaten.
Also, am Donnerstag ist Pokal hier in der Allianz Arena. Leider dann eben auch ohne Zuschauer, das muss man ganz klar sagen. Und wir haben jetzt den großen Favoriten dazu geschaltet, den ersten FC Düren und den Trainer Giuseppe Brunetto. Hallo Giuseppe, grüß dich. Ich habe das zwar ein bisschen flapsig gesagt jetzt, aber ihr habt ja alle Spiele bisher gewonnen. Ne? Die Bayern haben wenigstens in Hoffenheim schon mal verloren. Warum gewinnt ihr, wollte ich jetzt schon sagen.
Ja. Wir haben bis dato alle Pflichtspiele gewonnen, Pokalspiele beziehungsweise auch Meisterschaften.
Wie bitter ist es denn für euch, dass ihr jetzt natürlich nicht bei euch spielen könnt und dürft?
Naja, natürlich hätten wir gerne bei uns gespielt. Wir hätten es auch gerne der Stadt Düren wirklich wollen, den großen FC Bayern bei uns zu haben. Aber letztendlich geht es halt nicht. Von daher freuen wir uns auch auf die Allianz Arena.
Wie bereitet ihr euch denn vor auf dieses Spiel? Ganz normal wie immer oder gibt es irgendwas Spezielles? Macht ihr, weiß ich nicht, keine Ahnung, besonderes Training?
Nein, nein, wir bereiten uns ganz normal vor jedes andere Spiel auf.
Und wie geht ihr mit der Corona-Situation um? Ist da so ein bisschen Angst auch, auch in der Mannschaft bei euch, dass da auch was passieren könnte?
Ja, natürlich schwebt das auch im Hinterkopf, im Einzelnen. Aber Gott sei Dank haben wir ja jetzt schon die drei Tests hinter uns. Alle sind negativ.
Du hast mal eine Aufstellung mitgebracht, ne? Eine mögliche.
Ich hab telefoniert.
Machen wir gleich. Verrat nicht zu viel. Verrat nicht zu viel, muss ich sagen, an der Stelle. Ne? Dann wollen wir natürlich auch noch wissen, Giuseppe, wie ihr die Bayern bezwingen wollt. Wann ist die Anreise denn überhaupt?
Am Dienstagmorgen.
Dienstagmorgen mit dem Mannschaftsbus, oder? Womit?
Ja, wir haben einen tollen Bus vom MAN.
Okay, dranbleiben. So, wir stärken uns nochmal, dann gibt es den zweiten Teil. Also, wie will der erste FC Düren am Donnerstag ab 19 Uhr bei uns auf Sport 1 live den Bayern vielleicht Paroli bieten oder sie sogar in die Knie zwingen? Das werden wir sehen. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check24 Doppelpass am Donnerstag ab 19 Uhr bei Sport 1 live zu sehen. Das große Spiel, zumindest für den ersten FC Düren. Der Trainer Giuseppe Brunetto ist uns noch zugeschaltet. Pletti, du hast aber eine Aufstellung mitgebracht der Bayern. Wir haben ja gesehen, die Belastung wird sehr hoch sein in den nächsten Wochen. Jetzt noch Länderspiel und so weiter und so fort. Dann kommt die Champions League. Erklär uns die mal schnell, komm.
Ja, ich habe mal Trainer gespielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass, jetzt muss ich gucken, ob das alles so gepasst. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so ungefähr hinkommt. Also ich gehe wirklich ganz stark davon aus, dass Alexander Nübel seinen ersten Auftritt haben wird. Und dass, also erstmal natürlich gucken wir alle Sport 1 am Donnerstag, weil das wird ein richtig geiles Spiel. Und alle, Manuel Neuer und alle Nationalspieler, die kommen ja erst sehr spät zurück. Also die werden vermutlich nicht in der Startelf stehen. Und ich denke, das liest sich ganz ordentlich. Und vielleicht sagt ja unser zugeschalteter Düren-Trainer, dass er vielleicht eine Chance hat.
Ja, dann fragen wir ihn doch nochmal. Welche Taktik hast du dir denn überlegt? Manndeckung, Gegenpressing, Hochstehen, Tiefstehen?
Also die taktische Ausrichtung muss ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt preisgeben, auch wenn wir jetzt ganz klar angesprochen sind. Die Jungs werden da einen Matchplan an die Hand bekommen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir diesen Matchplan natürlich umsetzen und dann schauen, was dabei rauskommt.
Ja, dann freuen wir uns auf euch. Ne?
Da wird nichts
verraten. Kommt gut nach München, ja. Und genießt es, sage ich einfach mal. Also toi, toi, toi. Giuseppe, vielen Dank nach Düren. Und Laura übernimmt.
Ja, wir wollen das Phrasenschwein noch ein bisschen füllen. 300 Euro gibt's nämlich von Schöner Wohnen Polarweiß. Sie kennen's wahrscheinlich schon. Die weiße Weste. 6 gab's insgesamt im September in der Fußball-Bundesliga. Pro weiße Weste gibt's 50 Euro. Also vielen Dank für 300 Euro. Das Ganze natürlich am Ende der Saison für den guten Zweck. Und dann haben wir noch eine interessante Sache. Es gibt nämlich ein Tippspiel bei sport1.de. Klicken Sie sich da ruhig mal rein, tippspiel.sport1.de. Da finden Sie alle wichtigen Infos. In der Bundesliga können Sie natürlich mittippen, schöne Preise gewinnen, auch in der Champions League. Auch da geht es ja bald weiter. Pit Gottschalk, unser Chefredakteur, ist unter anderem auch mit dabei. Wobei, ich sage eben, bei dem würde ich überhaupt nicht abschreiben. Also der hat sich hier schon ein paar Tipps überlegt. Allerdings da rechts, ganz wichtig, die Experten, Anführungsstrichen, die dürfen nämlich auch mitmachen. Ich auf 143, Thomas Helmer auf 5.126 momentan unterwegs. Du hast wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen zu tippen, wie ich dich kenne, ne? Ja, hat er.
Ja, ich habe Verlängerung und Elfmeterschießen mal noch mit angegeben. Wie ist das nicht richtig?
In der Bundesliga kommt das besonders gut. Also klicken Sie sich da mal rein und Mario Basler zum Beispiel auch mit dabei. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Und dann die deutsche Nationalmannschaft, die hat man schon fast jetzt wieder vergessen, nach den ganzen Diskussionen, die wir gerade schon hatten zu anderen Themen. Aber trotzdem nochmal die Frage, ist die DFB-Auswahl noch eine Fußballmacht? Sie haben uns angerufen, das war Ihre Meinung dazu.
Die Mannschaft hat talentierte Spieler drin, nur was im Gegensatz zu früher fehlt, ist ein Schweinehund in der Mannschaft. Das hat es immer gegeben, da war Matthäus drin, dann war der Effe da drin, sowas gibt's nicht. Und ohne so Leute, die mal die Ärmel aufkrempen und die Leute vor sich her treiben, wird diese Mannschaft nichts erreichen können.
Wir sind keine Macht mehr, seit Löw das mit der Ausbildung von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller durchgezogen hatte.
Für mich ist die deutsche Nationalmannschaft keine Macht mehr. Sie hat ihren Glanz verloren. Ich kann mich mit ihr auch nicht mehr identifizieren.
Die Zeit von Jogi Löw ist einfach vorbei. Diese Arroganz, die er auf dem Platz, auf Pressekonferenzen von sich gibt, ist einfach nicht mehr tragbar. Und das Ganze spiegelt sich in der Spielweise und in der Art und Weise, wie die Nationalmannschaft auftritt, wieder.
So, Dienstag geht's weiter dann gegen die Schweiz, gegen deine Schweizer. Gibt's ein Spektakel?
Bitte?
Gibt's ein Spektakel?
Hoffen wir es.
Daniel, eine Sache müssen wir noch klären. Hat Schalke dich wirklich angerufen und nach Manuel Baum gefragt?
Nein, ich kenne ja Sascha Rieter und der.
Ja, das war nicht der, die Frage, ob du ihn hast.
Also angerufen hat mich keiner, da hat man nachgefragt, wie es mir so geht.
Was deuten wir daraus?
Er kann noch unterschreiben, er ist jetzt vertragslos. Und er ist ja mit Baum, bist du ja gut ausgekommen, ne? Guter Trainer, ja.
Meinst du, ich soll da nochmal angreifen, oder?
Vielleicht.
Ja, warum nicht? Daniel, vielen Dank.
Vielen Dank.
Unser Buch, schön, dass du da warst, alles Gute, vor allem bleib gesund. Timo, geh mal weiter, Marcel hat schon genug Bücher. Kalli, damit du auch mal was zu lesen wieder hast. Sven, herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Betty, so. Wir stoßen noch an. Schönen Sonntag. Bis nächste Woche, wie immer. Schöne Woche. Schönes Länderspiel am Dienstag. Danke. Tschüss.